Hallo Felix.
Hallo Marie.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Kannst du dich kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, ich bin Felix, hallo. Ich bin irgendwie in der Kunstwelt gelandet durch ein Studium, ohne dass ich vorher so richtig wusste, was eigentlich Kunst ist. Und da bin ich jetzt immer noch und mach sowas in die Richtung.
Sowas in die Richtung Kunst?
Ja.
Und in der Kunstwelt haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben uns schon mal vor ein paar Jahren gesehen. Das war bei einer Veranstaltung und nicht miteinander gesprochen. Und dann haben wir uns letztes Jahr kennengelernt bei den Dreharbeiten zu dem Film Agirlica von Fête Sans, unserer gemeinsamen Freundin. Und da hast du eigentlich die Hauptrolle gespielt, ne?
Eine Rolle, ja.
Genau, und ich habe ein bisschen geholfen bei dem Film und da haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Ja, und jetzt, wir haben uns heute verabredet, um über das Thema Abschweifen zu sprechen. Und jetzt haben wir aber gerade, wir hatten gerade so einen schönen Moment, so haben wir die Technik getestet und wir sitzen uns hier jetzt gegenüber mit Kopfhörern auf und schauen uns an. Und du hast gerade davon gesprochen, was für ein eindrucksvolles Sounderlebnis das ist. Also wie sehr sich das für dich anders anfühlt, so miteinander zu sprechen. Mhm. Kannst du da was zu sagen?
Wir hatten gestern schon über den Podcast ein bisschen gesprochen und ich hatte angekündigt, wahrscheinlich werde ich mir einen Punkt suchen, auf den ich gucke oder visuell viel herumschauen im Raum dabei, weil es mir hilft, wenn ich mit jemandem spreche, die Person nicht direkt anzugucken. Und gerade dadurch, dass ich meine Stimme und deine Stimme höre, aus irgendeinem Grund passiert hier gerade so ein Raum und es fällt mir total leicht, dir in die Augen zu gucken. Und das habe ich sonst nie. Also es fällt mir sonst sehr schwer, Leuten in die Augen zu schauen. Und das ist gerade ein spannendes Erlebnis.
Ja, und das kommt dadurch, dass wir uns beide über Kopfhörer hören, ne? Also dass wir, normalerweise hören wir ja natürlich auch beide Stimmen, also ich deine und meine im Raum, aber dadurch, dass ich jetzt meine Stimme auf dem Kopfhörer habe und deine gleichzeitig und du auch, sind wir irgendwie wie in so einer Blase.
Ich habe manchmal auch Angst, dass ich in Gesprächen den Moment verpasse, wo ich vielleicht aufhöre zu reden oder die andere Person was sagen möchte, weil es mir so schwer fällt, die andere Person anzuschauen und dann eher auf verbale Hinweise warte. Aber jetzt sehe ich ja gerade, wenn du was sagen möchtest.
Und du hattest gerade, als wir die Kopfhörer noch, also wir haben einen Soundcheck gemacht und dann waren wir kurz in der Blase und dann haben wir die Kopfhörer nochmal abgenommen und dann hast du gesagt, dass sich der Raum schlagartig für dich verändert hat.
Absolut, ja. Ich hab plötzlich auf das Bücherregal, das neben uns steht, geschaut und wieder auf all die Dinge, die im Raum glitzern und da sind und vielfach sind und visuell komplex und war davon irgendwie wieder abgelenkt. Und gerade kann ich dich aber sehr gut anschauen und habe das Gefühl, dass der Raum um uns herum so ein bisschen verschwindet, der mir sonst vielleicht eher zur Ablenkung wird.
Ja, das ist schön. Das ist ein besonderes Erlebnis an diese technische Vermittlung. Darauf hatte auch in meiner allerersten Podcast-Folge mit Nicole Mersch über Judith Butler, da hat sie darauf hingewiesen, dass man ja so verkabelt ist, also über die Kopfhörer verkabelt ist, in Mikro spricht und die ganzen Kabel gehen irgendwo hin, ins Mischpult und in den Rechner und so. Und das schafft so einen Raum. Und wir haben in letzter Zeit auch viel über so Räume gesprochen oder vielleicht fange ich mal so an, wir sind eigentlich schon länger in Konversation. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr viel miteinander gesprochen, obwohl wir nicht miteinander gesprochen haben. Also es war kein Audiogespräch, sondern wir haben sehr viel schriftlich kommuniziert über Telegram und haben uns lange, sehr lange Nachrichten geschrieben. Also sind wir eigentlich schon eine ganze Weile im Gespräch. Und jetzt bin ich gerade vom Weg abgekommen, was spannend ist, weil wir uns das Thema, also wir haben in letzter Zeit versucht, oder in diesen Nachrichten, Briefen würde ich es fast nennen, haben wir versucht, uns auf ein Thema festzulegen und einen Arbeitstitel zu finden, wie ich das ja immer mache für die Folgen. Und es sind so einige aufgekommen und dann wieder verschwunden und irgendwann sind wir beim Thema Abschweifen gelandet. Und ich finde jetzt schön, dass ich gerade selber auf dem Weg abgekommen bin.
Ich weiß noch, dass du mit mir oder auf mich zugekommen bist, eben mit dem Wunsch, vielleicht kein, es nicht mehr als Thema zu begreifen, sondern zu sagen, irgendwie soll es offener werden. Und dass wir, und dass jetzt, wenn mich noch Leute gefragt haben, oh, worüber sprecht ihr denn? Ging es auch eher, wusste ich dann selber gar nicht mehr, worüber wir sprechen. Also, okay, wir hatten über das geredet und abschweifen oder auch nicht, aber es soll kein festes Thema werden.
Mhm. Genau. Ja, und man kann natürlich dann, die Versuchung ist immer so groß, ein Thema, also wir, so einen Arbeitsbegriff dann doch als Thema zu behandeln. Ne? Mhm. Also dann zu sagen, wir reden über das Thema Abschweifen, aber natürlich kann man auch einfach sagen, schaut mal, was passiert und vielleicht schweift man dann, obwohl natürlich die Frage ist, ob man abschweifen kann überhaupt, wenn man sich kein Thema setzt. Ja. Aber gerade, ich glaube, ich habe jetzt deswegen, um wieder zurückzukommen, nochmal auf diese Situation ins Spiel gebracht, wie wir hier gerade sitzen und diese technische Vermittlung eine Rolle spielt im Gespräch, weil es so einen Fokus schafft. Und wenn man die Kopfhörer wieder absetzt, dann ist viel andere Information im Raum. Und wenn man visuell empfindlich ist, dann spricht die natürlich mit. Also die alles spricht zu einem. Und dann ist es manchmal schwieriger, den Fokus zu halten und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das hat ja auch viel mit dem Thema Abschweifen zu tun. Also die Frage vielleicht, was ist das für ein Ich, das leicht abschweift, ne? Also ist es ein fokussiertes Ich, ein abgeschottetes Ich, schweift wahrscheinlich weniger leicht ab als ein poröses Ich, also in so einem Zustand der Durchlässigkeit ist, weil dann ja alles verführerisch ist, ne? Also wie du das gerade beschrieben hast, dann ist da das Bücherregal und da sind ganz viele Titel und visuelle Informationen und jedes Buch schreit natürlich um Aufmerksamkeit und ich glaube, wenn man über das Thema Abschweifen redet, dann ist man natürlich schnell bei so einer Vorstellung von einem Ich, das sich überhaupt ablenken lässt oder ablenken lassen will.
Ich mochte es, dass du gerade von einer, ich habe das Wort leider schon wieder vergessen, von einer Empfindsamkeit oder Sensibilität gesprochen hast.
Durchlässigkeit oder Porosität wahrscheinlich. Mhm.
Ja. Auch davor noch, also doch, ich glaube, du hast
visuell empfindlich.
Empfindlich gesagt. Und das mag ich irgendwie sehr, das in Empfindlichkeiten zu, wenn man über solche Dinge spricht, zu kategorisieren, weil es irgendwie viele brutale Sprache auch darum geht, gibt, glaube ich, die daran irgendwie was Negatives vielleicht sieht. Und empfindlich finde ich so versöhnlich auf eine Art und Weise. Ich bin lieber empfindlich als vielleicht abgelenkt oder zerstreut oder also es lenkt auch auf den Ursprung der Sache, also auf die Wahrnehmung auch. Und ich musste auch an, weil wir über Räume gesprochen haben, also der Raum, den jetzt dieses Gespräch aufmacht, auch an deine Denkräume denken. Also ich hatte dich in unserem Austausch, glaube ich, gefragt, wie du Orte visualisierst oder ob du Orte visualisierst, an denen du denkst. Also deine Gedanken eine Form oder eine Farbe haben, ob du dir ein Bild vorstellst oder einen Ort vorstellst. Und du hast ja gesagt, dass du Denkräume hast, also aber die nicht unbedingt aussehen wie ein Ort. Und jetzt glaube ich gerade zu verstehen, was du meinst, weil das hier fühlt sich gerade auch an wie ein Raum. Aber es ist vielleicht ein Dialog-Denkraum.
Mhm. Genau, also ein Denkraum, darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Wo Raum ist fürs Denken. Aber ich stelle mir weniger Räume vor, in denen ich tatsächlich denke, was du ja, glaube ich, tust.
Was ich tue, ja.
Kannst du so ein Beispiel nennen?
Viele Straßenkreuzungen, viele Bücher, die ich lese, die aus irgendeinem Grund an einer Straßenkreuzung, die so 15 Gehminuten von meiner Wohnung in Wien entfernt ist, stattfinden, zu der ich keinen persönlichen Bezug habe, dachte ich, an der nichts passiert ist, kein einschneidendes Erlebnis, außer dass es eine von den, weiß ich nicht, vielen Kreuzungen ist, an denen ich vorbeilaufe, auf einem Weg, den ich oft gehe. Aber irgendwas an dieser Kreuzung eignet sich dafür, dass ich mir vorstelle, da irgendwie drauf zu blicken und auch vor dem Hintergrund davon Texte zu lesen, die auch vielleicht gar nichts mit Kreuzungen zu tun haben oder überhaupt mit Räumen, aber ja.
Kann ich mir das so vorstellen, dass du liest und dir vorstellst, du sitzt dann an diesem Ort oder bist in dem Raum beim Lesen, oder ist es so, dass du wie in so einem, dein Gedächtnis diesen Ort enthält und du dort Informationen ablegst?
Also die Orte können auch wechseln. Oft, wenn ich lese und dann ein klarer Raum beschrieben wird, dann habe ich dazu ein Bild. Aber oft gibt es ja, vielleicht fehlen ja auch Räume in Texten und oder in Gedanken. Und die habe ich dann dort und ich sehe mich eher so, ich blicke so von oben hinab und ich stelle mir fast eher vor, dass die Person, die den Text erzählt, an diesem Ort ist. Oder vielleicht auch, ja, wenn ich einen Podcast höre, dass ich mir auch vorstelle, dass diese Leute, die sprechen oder du, die sprichst, an einem Ort existieren. Und an diesem Ort dann Dinge auftauchen können, also Gedankenmodelle oder wie so ein Blick an eine Seite. Und da taucht dann plötzlich ein Objekt auf, über das man gerade redet, oder ein Bild oder ein Symbol.
Also eine sehr bildliche Vorstellung von wo Sprache eigentlich passiert.
Ich könnte das auch gar nicht abstellen, glaube ich. Also ja, gerade bin ich jetzt ja natürlich, weil ich über diese Straßenkreuzung gesprochen habe, auch, also ich schaue dir ins Gesicht, aber ich sehe auch gleichzeitig diese Kreuzung und ja, sehe mich an einer bestimmten Ecke stehen. Es hat aber, ja, ich weiß noch nicht, was das damit zu tun hat. Und ich sehe mich jetzt an dieser Kreuzung ein Buch lesen, zu dem ich auch an dieser Kreuzung war.
Aber du siehst dich von oben?
Ich sehe die Seite von dem Buch und erinnere mich daran, dass ich durch diese Seite diesen Ort gesehen habe. Mhm. Ja.
Also es geht eine geschichtete, sehr visuelle Art, Gedanken zu abzulegen oder übereinander zu legen. Es sagt ja so viel, dass Denken Raum braucht oder Gedanken Raum brauchen. Nicht einfach so da sind, nicht abstrakt auf der Seite stehen als Konzept, sondern für dich irgendwie räumlich verortet sein müssen. Ja. Ich hatte Denkräume, bei mir ist das anders, ich stelle mir keine Räume vor, in denen ich denke, obwohl ich das natürlich auch kenne, dass man irgendwie dass ein Geräusch oder irgendein Wort oder ein Begriff an irgendwas erinnert und sich dann so Gedanken, Erinnerungsschichten ergeben. Mit diesen Denkräumen, über die ich nachgedacht habe, ging es eher darum, dass wenn ich gerade intensiv an einer Sache herumdenke oder einen Text schreibe oder mich auf eine Podcast-Episode vorbereite, dann geht es nicht so richtig darum, mich vorzubereiten, also Recherche zu machen, Informationen anzusammeln, sondern irgendwie in so einen Raum einzutauchen, wo eigentlich dann alles damit zu tun hat. Also wo es gar nicht mehr so, wo es sowas wie Recherche eigentlich gar nicht mehr richtig gibt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber natürlich lese ich dann viel zu einem Thema. Irgendwie geht es um Verhältnis von Konzentration, also einen Raum aufmachen, in dem dieses Thema eine Rolle spielt, und gleichzeitig Durchlässigkeit, und was wahrscheinlich dazu wichtig ist, um Verknüpfungen herzustellen. Also Verknüpfungen zwischen Gedanken. Also eigentlich ein Denkraum, in dem man Verknüpfungen herstellen kann. Ich glaube, das ist, so könnte ich das beschreiben.
Und trotzdem kann ich es mir, bin ich sofort wieder dabei, es mir visuell vorzustellen. Ich sehe dann eben einen Raum, der irgendwie unbeschrieben ist, aber dieses unbeschrieben oder unmateriell stelle ich mir dann natürlich wieder als Raum vor, also in Form wie, okay, das ist irgendwie vielleicht hell und wabernd und an den Enden gibt es irgendwie regenbogenfarbenes Licht oder irgendwas, was sich irgendwie unendlich anfühlt oder so. Mhm. Also ich komme nicht aus den Räumen raus.
Ja.
Aber für mich fühlen die sich auch sehr real an.
Ja.
Also ich tue mich manchmal schwer, Vorstellungen und die Erinnerung an den Gedanken oder an den Tagtraum sich weniger real anfühlen lassen als die Realität.
Das ist für dich quasi wie auf der gleichen Ebene, oder?
Oft, ja.
Ich hatte in den letzten, in den Gesprächen, die wir jetzt auch heute Morgen beim Frühstück geführt haben oder vielleicht auch vorher schon mal geführt haben, das Gefühl, dass es darum, dass es bei dir auch darum viel geht, auf welcher Ebene sozusagen die Informationen oder die Angebote der Welt, so nenne ich das jetzt mal, liegen, ob die eine gewisse, ob die hierarchisiert sind oder quasi auf der gleichen Ebene liegen. Also du hast auch gesagt, dass das visuell zum Beispiel, dass so ein Supermarktangebot für dich überfordernd sein kann, weil du keine kategorisierende Hierarchie von hier finde ich das und hier finde ich das einbaust, sondern letztendlich alles gleich viel Aufmerksamkeit fordern könnte.
Es ist alles immer da und alles immer laut, ja.
Das ist, klingt anstrengend, aber irgendwie auch sehr lebhaft.
Ich glaube, es ist der Modus, der mich dazu bringt, der mich in die Kunst vielleicht gebracht hat, oder so ein Modus des Sehens und des Wahrnehmens, wo ich dann für mich Formen gefunden habe, die irgendwie angenehm sind und wo ich mich dieser Überforderung ganz hingeben kann und die dann aber eben in allen anderen Bereichen, wo ich mir das selber nicht abstecken kann, also in der Zeichnung oder in dem Vorhaben, Objekte zu ordnen oder zu kategorisieren oder zu sammeln, wenn das dann eben diese Regeln dann weg sind, in denen ich mich wohlfühle und denen ich mit dieser Überforderung umgehen kann, ist es manchmal sehr viel, ja.
Also dann hat es doch viel mit diesen Denkräumen zu tun, die ich gerade beschrieben habe, die ja auch dazu da sind, irgendwie um was draußen zu, eine Durchlässigkeit zu erzeugen und gleichzeitig was anderes draußen zu halten. Mhm. Also irgendwie eine Rahmung setzen, innerhalb der man dann Durchlässigkeiten oder Verknüpfungen oder sowas Wildes zulassen kann.
Mhm. Und jetzt bin ich abgeschwiffen. Ich glaube, ich brauche noch kurz, bis der Gedanke zurückkommt.
Ja, vielleicht kommt er ein bisschen später zurück. Ja. Wir hatten gerade, du hattest ja gerade gesagt, dass du denn das Wort Empfindsamkeit lieber magst als das Wort Abschweifen oder Ablenkung. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, ein drittes Wort fiel auch noch. Also Abschweifen ist ja eigentlich so ein bisschen nicht negativ, also Ablenkung ist negativ konnotiert. Mhm. Obwohl nicht nur, ne? Also wenn man sagt, ich brauche jetzt mal Ablenkung, dann hat das sowas von Freizeitangebot und ich muss mich irgendwie erholen. Abschweifen ist immer so beides. Abschweifen hat sowas Träumerisches. Mhm. Also was, wodurch es vielleicht auch leicht romantisiert wird oder sowas. Also dass es, dass man sich in Tagträumen befindet und dass man sich eigentlich auf was konzentriert. Also man stellt sich dann gleich vor, man liest ein Buch und die Gedanken schweifen ab und man landet irgendwo anders. Mhm. Es hat sowas Träumerisches, das ins Negative kippen kann, wenn man eigentlich gerade den Anspruch hat, an sich selber oder von außen gesetzt, sich auf etwas konzentrieren zu wollen. Und wir hatten aber in unseren Vorgesprächen auch so ein bisschen überlegt, ob das eigentlich immer so sein muss. Also ob Abschweifen nicht unbedingt als Methode funktioniert, aber trotzdem, ob ein Wert im Abschweifen liegt, der nicht nur im Träumerischen, also mit dem Träumerischen kann man das so leicht verharmlosen. Aber Abschweifen kann ja auch irgendwie abweichen heißen und vielleicht auch gezielt abweichen, nur dass es nicht so zu so einem, kann dadurch vielleicht was Subversives kriegen, ohne dass es zu so einem Kampfbegriff wird, ne? Mhm. Also was vielleicht eine politische Komponente oder eine subversive Komponente haben kann, aber nicht haben muss. Also Abschweifen klingt passiv, es passiert einem. Mhm. Und ich frage mich, ob das immer so ist.
Ich glaube, für mich ist es, dass es oft sich auch so manisch oder so, also ich merke oft, dass ich den Drang habe, Leute zu unterbrechen in Gesprächen und eigentlich weiß, dass es unhöflich ist oder auch oft als unangenehm gesehen wird. Eben, also dass diese Unterbrechung aber eigentlich so aus einem direkten Interesse, so, oh, da war ein Satz, da war ein Wort, zu dem ich jetzt eben abschweifen möchte und was sagen möchte, und dass es sich dann eben gar nicht so wie so ein tagträumerisches Abschweifen anfühlt, sondern im Gespräch vor allem oft eigentlich ganz wie so ein Struggle, weil man ja eigentlich der anderen Person Raum geben möchte und Platz und man möchte jemanden ausreden lassen, aber wenn ich nicht sofort meinen Gedanken platzieren kann, ist der weg. Dann habe ich den verloren und dann, ich ringe oft mit mir, ich weiß nicht, wie das dir geht, ob ich jemanden im Gespräch unterbreche oder nicht, und auch was das bedeutet, das vielleicht mit einer neu gefundenen, tieferen Stimme zu machen, was es heißt, das jetzt jemanden zu unterbrechen, im Vergleich noch zu vor ein paar Jahren, wo mir oft gesagt wurde, ich bin, ich entschuldige mich zu viel, ich bin zu vorsichtig, ich bin in Gesprächen nicht forsch genug oder so. Und aber eigentlich damals immer schon ganz plötzlich viel geredet habe und dann einfach so reingeplatzt bin in Gespräche. Und was es jetzt heißt, wo meine Stimme tiefer ist und wo ich als Mann gelesen werde, in Gespräche reinzuplatzen und einfach da zu sein und laut zu sein und ganz viel meine Meinung kundzutun. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nuancierter, als zu sagen, okay, ist es jetzt Mansplaining geworden oder so, sondern dass es vielleicht noch was anderes auch sein kann, aber dass ich mir dessen jetzt auch viel bewusster werde oder eben dann Angst habe, da reinzufallen und dann mit einem überbordenden Abschweifen und so eine manischen Dialogik irgendwie da was kaputt zu machen.
Aber wenn du jemanden unterbrichst, ist es dann, das ist ja vielleicht sogar die Angst vor dem Abschweifen, weil dann willst du ja einen Gedanken festhalten, bevor er weg ist.
Genau.
Also du willst ja eigentlich einen Punkt markieren und einen Bruch setzen. Oder ich kann mir das schon, ich kenne das natürlich schon, was du beschreibst. Also man hört dem Gegenüber zu, man ist höflich, also darauf trainiert und möchte natürlich, man möchte Raum geben und aber es spielen natürlich Auffassungen spielen natürlich auch eine Rolle. Mit Schula mit Bruckstein in der Folge über die talmudische Denkweise hat sie mir erzählt, dass es in der jüdischen Tradition was ganz anderes ist, dass da Unterbrechung als positiv gelesen wird. Aber wir haben natürlich gelernt, man lässt sein Gegenüber ausreden. Mhm. Und gleichzeitig hört man ja zu und währenddessen, so empfinde ich das auch wie du, zeigt quasi alles, was ich höre, zeigt in ganz viele verschiedene Richtungen und ich könnte überall einsetzen. Und quasi in jede dieser Richtungen wegrennen mit dem Gedanken muss natürlich aber gleichzeitig irgendwie eine Empfindsamkeit dafür haben, wann ist der Gedanke des anderen oder der anderen zu Ende gedacht und wann gibt's hier so eine Stelle, in der man einhaken kann. Das wird ja auch oft durch Gestik oder Atempausen, Intonation und sowas signalisiert. Also wo ist die Lösung Gattari sagen, wo ist eine Stelle für einen signifikanten Bruch? Also du hast was zu Ende gesagt, einen Gedanken zu Ende formuliert, ich kann da einhaken und wir können gemeinsam sozusagen produktiv dieses Ping-Pong-Spiel, das eine Unterhaltung ist, führen. Und dann gibt's natürlich, und dafür sprechen sich die Lösung Gattari sehr aus, den asignifikanten Bruch. Das ist in ihrer Rhizomtheorie, spielt auch in der letzten Folge eine Rolle, sprechen Sie sich für asignifikante Brüche aus. Also nicht sozusagen an den vorgesehenen Bruchstellen, also wenn du deinen Gedanken zu Ende gedacht hast und ich den aufnehmen kann und produktiv weiterformen kann, sondern mittendrin sage ich einfach, oh, du hast dieses Wort genannt, das erinnert mich an. Die Versuchung ist groß. Natürlich kann das auch ziemlich wirr werden dann und birgt vielleicht auch die Gefahr, dass jeder sozusagen, dass es so wie in der psychoanalytischen Kur oder so Assoziationsketten werden, die in alle Richtungen, also dass so ein Gespräch sich ein bisschen verliert. Und die andere Ebene, die du jetzt reingebracht hast, ist die sozusagen der, dass ich bei dir deine Einstellung dazu, also in dieser Höflichkeit oder in dem Zugeständnis, jemanden Raum geben zu wollen, sich, das für dich auch eine geschlechtliche Frage ist, ne? Mhm. Also mit einer Geschichte, die, die sich für dich geändert hat.
Ich hatte das dann plötzlich so gelesen oder ich hatte dann Angst. Vorher konnte ich das immer noch so abtun, meinen Drang irgendwie zu unterbrechen oder andere Form von Dialog zu führen. Abtun irgendwie unter so einem feministischen Blick und sagen, okay, aber ich bin ja sowieso die Stimme im Raum, die potenziell irgendwie leiser ist und weniger gehört wird und das ist gut, wenn in Anführungszeichen Frauen jemanden unterbrechen oder so oder sich mal trauen, was zu sagen und dann mache ich das einfach, aber dann ist mir klar geworden, okay, aber es geht nicht um was Feministisches oder es ist einfach mein Modus zu sprechen und der kann jetzt vielleicht auch als zu viel gewertet werden oder.
Ah, das ist sehr interessant. Also bei dir haben sich sozusagen die binären Geschlechtsvorzeichen geändert durch den, wie man sich so einsortieren muss in der Kategorie, also von weiblich zu männlich und auf einmal ist das gleiche Verhalten, kriegt eine ganz andere Färbung.
Auf jeden Fall.
Also meinst du, dein Sprechverhalten ist eigentlich das gleiche geblieben, aber was als unter dem Vorzeichen weiblich sozusagen als vielleicht als positiv und sich Raum nehmend positiv gewertet werden könnte, ist unter dem männlichen Vorzeichen sozusagen Mansplaining.
Ja, vor allem auch die Angst, dass ja, Leute nicht ja, denken, ich bin irgendwie ein Cis-Mann und komme so in den Raum und was unterscheidet mich dann noch davon, wenn ich dann einfach anfange zu reden und ganz viel Platz einzunehmen und laut bin, was ja, was unterscheidet mich dann von den Menschen, die ich, oder so von einem Habitus, den ich eigentlich unangenehm finde oft. Gar nichts eigentlich. Und ich merke auch, dass das Verhalten von anderen sich gegenüber mir verändert hat. Auch wenn mir oft beteuert wird, dass das gar nicht so wäre und dass es auch voll okay ist, dass ich irgendwie Platz einnehme oder wenn ich mich traue, Dinge zu sagen oder laut zu sein, merke ich trotzdem, dass mir ganz automatisch mit einer tiefer werdenden Stimme und mit einem sich verändernden Aussehen viel mehr Platz gegeben wird in manchen Gruppen. Und es ist natürlich schwierig, dann das so zu pinpointen und zu sagen, okay, das liegt genau daran, das ist jetzt okay, eine körperliche Veränderung, eine andere soziale Wahrnehmung, das liegt jetzt nur an den anderen. Natürlich hat das auch was mit mir zu tun und dass ich vielleicht selbstbewusster geworden bin in vielen Dingen und mich traue zu sprechen, mich anders halte, mich anders verhalte und so weiter. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass unabhängig von diesem Selbstbewusstsein wird mir anders gegenübergetreten als noch ja, mit einer höheren Stimme und einem etwas androgyneren Aussehen und einem anderen Namen. Mhm. Und das, also diese Veränderungen sind sehr spürbar. Oder ich habe das Gefühl, es ist alles tatsächlich real.
Und das hast du davor angezweifelt?
Ich glaube, davor war es ist schwer zu beweisen irgendwie, okay, oder die meisten Menschen haben vielleicht nicht die Erfahrung, das zu wissen, so, okay, Frauen oder Männern, wenn man in diesen binären Kategorien spricht, wird mehr oder weniger zugehört, haben mehr oder weniger Raum, man kann es vielleicht beobachten, wie wo andere Leute unterbrochen werden, wo denen nicht zugehört wird und wo einem selber zugehört wird. Aber es ist eben oft keine Erfahrung. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich doch klar gemacht in Situationen so, wow, hier wär mir vor einem Jahr vielleicht noch nicht kein Gehör geschenkt geworden und jetzt schon.
Ja. Also genau, der Begriff Erfahrung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also man kann sich so viel darüber anlesen, ne? Also ich kenne das natürlich auch, dass selbst sehr aufgeschlossenen, wohlmeinenden männlichen Stimmen gegenüber ich irgendwie als Frau sagen muss, es gibt einfach gewisse Erfahrungen, die kannst du vielleicht gar nicht nachvollziehen, weil es halt eine Erfahrung ist. Ne? Also mhm. Und das hat natürlich auch viel mit Sprechen zu tun und mit Sprechräumen und kleinen Mikrogesten und Verhaltensweisen und Seitenblicken und genau die Dinge, die man halt wahrnimmt, ohne sie genau benennen zu können, die man aber trotzdem sehr gut lesen kann. Mhm.
Die dann ja auch oft als weibliche Sozialisation oder damit in Zusammenhang gebracht werden, wo ich mir immer noch nicht so sicher bin, ob das wirklich gibt. Also diese
weibliche Sozialisation.
Weibliche, männliche Sozialisation. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, darunter viele Dinge so zusammenfassen zu können oder zu sagen, so okay, ich bin irgendwie geprägt durch ein anderes Aufwachsen, aber am Ende ist es, glaube ich, nicht so einfach, das binär zu gendern oder genau, das war einfach meine Sozialisation, aber nicht, die war an manchen Stellen dann vielleicht auch männlich oder weiblich oder gar nicht oder
ja.
Ja.
Ja, da fallen mir gleich zwei Autoren zu ein, über die wir auch schon uns unterhalten hatten. Das eine ist Paul Preciado und das andere ist Jack Halberstam, über den wir vielleicht über beide vielleicht heute noch ein bisschen reden. Und bei Paul Preciado in diesem Buch, das letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, Can the Monster Speak? Mhm. Das ist ein kurzer Text, die schriftliche Version von einer Rede, die er vor der Jahrestagung der, ich glaube, sie heißt irgendwie eine psychoanalytische Vereinigung in Paris, riesig auf jeden Fall, vor 3500 Psychoanalytikern, war er eingeladen worden, eine Rede zu halten, hat sich auf die Bühne gestellt und die Rede hatte den Titel Can the Monster Speak, wo er diese Gemeinschaft sozusagen der PsychoanalytikerInnen anklagt und sagt, um Gehör zu finden bei euch, muss ich die Rolle des Monsters einnehmen, weil anders könnt ihr mich gar nicht lesen. Mhm. Was auch ein Verweis ist auf Gayatri Spivaks Text, Can the Subaltern Speak? Ich packe das alles in die Shownotes. Also noch um, weil wir gerade von Unterbrechung gesprochen haben, er hat angefangen zu sprechen und wurde ausgelacht und ausgebuht und wurde wirklich von der Bühne gebuht und konnte nicht zu Ende sprechen. Nur um das einmal kurz festzuhalten, 3500 PsychoanalytikerInnen lassen diesen Menschen nicht zu Ende sprechen, was einfach ein absoluter Skandal ist. Jedenfalls ist es ein sehr, sehr schöner Text und es gibt eine Stelle darin, wo er sagt, was er, also es ist eine Aufzählung, wo er sagt, ich bin, und dann ich bin der Junge, der sich hinter der Scheune versteckt und darauf wartet, dass die Mädchen vorbeigehen. Ich bin die Lesbe in New York, die ihre Peer Groups findet. Und eigentlich Szenen aus seinem Leben übereinander lagert, da haben wir vielleicht wieder diese Schichtungen von Erinnerungen, die natürlich sagen, dass er all das ist, aber auch, dass er schon männlich und weiblich, wenn man in diesen Kategorien denken will, war, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Also dass es sozusagen dieses männlich zu weiblich Transitioning nicht gibt, sondern er ist halt, also es gibt männliche Expressionen und weibliche Geschlechterexpressionen in allen Geschlechtern die ganze Zeit. Und das finde ich in diesem kurzen Absatz sehr, sehr schön beschrieben. Also weil er natürlich all das ist, ne? Und schon immer war. Und das heißt aber auch, ich lese es auch so, dass es was ist, was er nicht aufgeben will und nicht zurücklassen will, indem sich sein Geschlecht in seinem Pass ändert oder er vielleicht anfängt, Hormone zu nehmen, hört er nicht auf, die Frau zu sein, die er immer war, und der Mann zu sein, der er immer war, oder das Kind zu sein, das er immer war, oder die Teil der Peer Group. Und das ist so wunderschön reich und komplex. Das ist ja so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, ne? Also du kannst nicht, dass du eigentlich die Frage der Sozialisation so ein bisschen vielleicht als zu einfach abtust oder so, weil du denkst für dich, du weißt gar nicht, ob das für dich stimmt, also ob das für dich in deiner persönlichen Erfahrung stimmt, dass du als Frau aufgewachsen bist und dann es einen radikalen Bruch gibt und dann auf einmal Mann bist oder so. So ist es ja nicht, ne?
Auf jeden Fall nicht, nein. Genau. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt ein Mann bin oder es jemals sein werde.
Ja.
Ich weiß nicht, was ich bin, aber nichts von den beiden, glaube ich, jemals gewesen.
Ja, und kannst du aber mit diesen Gelayerten von Preciado was anfangen?
Sehr, sehr. Ich wollte mal kurz davor, dich zu unterbrechen und zu sagen, ja.
So unterbrich mich jederzeit.
So ist es auch, ja. Und dass es immer noch so ist, oder dass ich auch merke, dass ich diese Durchlässigkeit irgendwie immer noch möchte. Und dass es gibt so verschiedene. Aber dazu Label zu finden, ist mir auch nicht so wichtig oder das irgendwie zu kommunizieren. Also ich habe, die meisten Menschen nehmen, glaube ich, an, okay, ich bin irgendwie ein Mann, ich bin vielleicht ein Transmann, ich sehe so aus, ich passe irgendwie in diese Stereotype dazu, ich habe keine Visual Signifier, die es ja vielleicht doch noch gibt, die irgendwie verraten oder irgendwas das sieht jetzt irgendwie noch androgyn oder du spielst mit einer Expression, die daran kann ich jetzt irgendwie was ablesen, sondern dass die meisten erwarten, okay, das du passt in dieses Narrativ vielleicht von außen. Das Narrativ involviert irgendwie medizinische Transition und involviert ein bestimmtes Aussehen, ein bestimmtes Passing, die mir aber ja eher in den Schoß gefallen sind oder die so passiert sind. Und deswegen bist du jetzt ein Mann. Ich habe mich, glaube ich, aber nicht so wirklich mit Vehemenz als Mann geoutet oder so. Also ich habe auch lange damit, fand es am Anfang auch eher komisch, dass mich Leute dann er genannt haben, oder ich musste mich an diese Pronomen auch gewöhnen und hatte eher so, es war eher so ein Gefühl von so, okay, ich bin keine Frau. Ich habe aber auch nichts, also es gibt, glaube ich, auch Menschen, die zum Beispiel mit dem Label nicht-binär total aufgehen und sagen so, hey, ich möchte weder Mann noch Frau genannt werden. Und für mich habe ich eher das Gefühl, es gibt so verschiedene Schichten. Und die eine Schicht ist irgendwie so eine ganz praktische und pragmatische, in die ich mich auch so ein bisschen reinschreiben musste, eine Zeit lang, was auch wirklich unangenehm war, irgendwie in einer medizinischen oder eigentlich, ich würde sagen, vielleicht pathologisierenden Transition, die ich als sehr anstrengend empfunden habe. In der ich ein ganz klares Narrativ befolgen musste, also in dem der nach bestimmten Kategorien mein Geschlecht bewertet wird oder mein Gender. Im Deutschen ist es ja so ein bisschen ambiguös, wir haben ja das Wort Geschlecht und Dann gibt es irgendwie noch die Gender- und Sex-Teilung im Englischen, die jetzt aber auch irgendwie verwaschen ist. Und genau, auf jeden Fall wird das dann nach ganz bestimmten Kategorien bewertet. Und danach ist man es dann entweder oder ist man es nicht. Es hat viel mit Leiden zu tun und es gibt viele Punkte, die man oft CIS, also Personen, die nicht trans sind, CIS-TherapeutInnen und ÄrztInnen vorkauen muss und nach denen man dann an der Checkliste irgendwie eine Diagnose bekommt und mit dieser Diagnose kann man dann zu weiteren Leuten gehen, die einen dann wieder diagnostizieren und die einem dann irgendwie was verschreiben. Und das, ja, das damit habe ich immer noch zu kämpfen, weil ich ja da irgendwie das Narrativ so ganz platt war und irgendwie ganz binär und ich glaube, das ist eine Schicht davon und in der Schicht darunter existiere ich dann irgendwie im Alltag, vielleicht als Mann oder werde irgendwie als ja, junger Mann, ich weiß nicht, Junge, je nachdem, wo ich gelesen werde. An der Supermarktkasse wurde ich zumindest vor einem Jahr noch als 15 gelesen, habe ich beim Alkoholkaufen gemerkt oder ja, genau, in verschiedenen Rollen irgendwie, in der Maskulinität. Und dann im Denken spielt das aber alles keine Rolle mehr. Und ich glaube, das sind alles irgendwie so Rollen, die wir einnehmen oder die ich einnehme. Also ich glaube, das tun wir aber auch alle. Und insofern habe ich aber auch nicht mehr so das Verlangen, dagegen immer anzukämpfen, sondern kann das irgendwie so sehen als wie so eine Persona oder sowas Taugliches. Genauso wie ich unter meinem alten Namen noch mein Konto laufen habe und meinen Personalausweis und diese Dinge und das ist dann halt der Name, der für mich bürokratische Dinge erledigt und sie bekommt dann Briefe und sie macht Überweisungen und sie ist an der Uni eingeschrieben und so weiter. Das mache ich nicht.
Genau, und du hast ja aber jetzt kürzlich eine künstlerische Arbeit gemacht an der Kunstakademie in Wien auf dem Rundgang, die hieß What the Fuck is a Non-Binary University?
Genau.
Wo du über diese, wo du eine, innerhalb einer Installation und einer Zeichnung, Wandzeichnung von dir einen Text vorgelesen hast, den du mir netterweise geschickt hast, weil ich konnte nicht vor Ort sein. Und da sprichst du ja aber klar über diese zwei verschiedenen Personas. Die Studentin, die eingeschrieben ist und die Überweisungen tätigt und an der Universität studiert. Und dann, und das ja, und das bist ja auch irgendwie du, aber irgendwie, genau, also wenn wir von diesem geschichteten Selbst ausgehen und das ist eben deine bürokratische Persona und dann ist die aber, gerät die vielleicht, ich will gar nicht sagen im Widerspruch, weil ich glaube, das ist gar nicht der Fall, aber manchmal wirst du dann eben festgelegt auf diese Person und dann berühren die sich eben schon manchmal, diese verschiedenen Personas und darüber hast du einen Text geschrieben und das war aber schon auch ein anklagender Text, ne?
Das stimmt, ja. Ich glaube, ja, diese Persona macht mir inzwischen, bereitet mir nicht mehr so viele Sorgen, aber es ist schon manchmal unangenehm, mit ihr auch in Berührung noch dann kommen zu müssen. Also vor allem, wenn dann wenn es irgendwie aufgrund von einem Verweigern oder so passiert. Und in dem Fall fand ich es so spannend, nachdem ich an meiner alten Universität in Weimar unter meinem Namen eingeschrieben war, als Felix Deiters und dort studiert habe und dieser Name mir weniger oft begegnet ist, dann nach Wien zu kommen und aufgrund von einem bürokratischen System oder unter Vorbehalt einer Bürokratie plötzlich wieder mit diesem Namen konfrontiert zu sein.
Das, also deinem alten Namen.
In meinem alten Namen, weil der dann plötzlich wieder in Dokumenten stehen musste. Das hat mich, irgendwas daran hat mich gestört, vor allem, weil sich diese Institution, eben die Akademie, sehr öffentlich als nicht-binäre Institution betitelt. Also es ist eine Werbestrategie, kann man vielleicht sagen, ganz überspitzt. Also es gibt eben eine Kategorie auf der Website und es gibt Sticker und es gibt Flyer. Also es ist was sie nach außen tragen. Also
sie nennen sich wirklich Non-Binary
University. Sie nennen sich Non-Binary University. Mhm. Sie haben dafür auch schon einen Preis verliehen bekommen, 2016, glaube ich, steht zumindest so auf der Website. Und es geht dann um Diversity und Inclusion und das alles darüber liest sich eben diese Buzzwords und man denkt, okay, ich komme jetzt eben an diese Institution, an der es irgendwie Trans-ProfessorInnen gibt und an denen es irgendwie ein Gender Studies und Critical Studies Department gibt und wo es Professuren zu dem Thema gibt und wo irgendwie eine Beschäftigung da ist und die branden sich sogar so. Und dann stehe ich da plötzlich im Büro und mir wird aber gesagt, das muss aber jetzt offiziell geändert sein, dazu brauchen sie irgendwie das erst gerichtlich und überhaupt.
Also du müsstest gerichtlich deinen Namen offiziell in deinem Pass ändern lassen, damit diese Institution ihn lesen könnte als solchen.
Genau, damit sie den anerkennen und bei sich in meinem Zettel Papier schreiben, den ich dann vorzeigen muss, wenn ich die Institution betrete und dann eben diese Weigerung auf dieser ganz praktischen Ebene ja im totalen Kontrast steht dazu, eben Flyer und Sticker zu drucken und vielleicht auch so, da bin ich vielleicht noch nicht belesen genug, aber ich benutze immer das Wort neoliberale Institution, weil es sich für mich danach anfühlt, eben, dass es so eine neoliberale Geste ist, so dieses Gefühl, okay, die Gender-Debatte, das Gender-Topic ist irgendwie heiß und damit, und das ist akademisch irgendwie gut behandelbar und das passiert dann auch vielleicht auf einem akademisch hohen Niveau, aber sobald es irgendwie eben diese Denkräume oder Seminarräume verlässt, ist man wieder komplett aufgeschmissen und ich muss zu Beginn des Semesters 10 E-Mails an DozentInnen schreiben oder vielleicht auch nur 5, bei denen ich mich bei allen oute, weil im Online-System mein Name falsch drinsteht und wenn ich dann auftauche, die dann die Liste vorlesen und dann anderer Name draufsteht. Und also inzwischen macht mir das mir persönlich nicht mehr so viel aus vielleicht, was glaube ich auch vielleicht ungewöhnlich ist. Aber es fühlt sich trotzdem nicht richtig an und es fühlt sich an wie so ein komischer Fehler.
Es fühlt sich vor allem auch deswegen nicht richtig an, weil auf den Flaggen was anderes steht.
Ja, genau. Also das hatte ich auch in einem Text, glaube ich, gesagt, dass ich von der Institution nicht erwarte, dass sie das richtig macht. Ich kenne das, dass Institutionen irgendwie rough sind und sagen, nee, es gibt irgendwie Bürokratie und es gibt Regeln. Es gibt einen Regelkatalog, nach dem ich transition muss, nach den bestimmten Punkten ich und irgendwie Transgeschwister von mir kategorisiert werden und dann, wenn man eben zum Beispiel Hormone nehmen möchte, dann muss man da reinpassen und muss im Notfall vielleicht auch lügen, weil man weiß, man fällt da sonst raus oder so. Mhm. Und genau, dieser Katalog, der ist von Institutionen gemacht, das ist irgendwie eine Form von Gatekeeping, ab einem bestimmten Punkt ist man dann trans genug oder so und das erwarten wir alle und kennen wir, glaube ich, alle. Und dann aber eben von dieser Institution zu hören, nee, wir sind anders, wir sind auf eurer Seite, wir beschäftigen uns damit, wir sind gender forward, und dann passiert das Gleiche, ist komisch. Mhm.
Genau, was du gerade beschrieben hast mit, dass dich das gar nicht überrascht, dass so eine Institution so funktioniert und dass du das natürlich auch gewohnt bist, dass es in diesen Feldern eben diese Kategorien gibt und die kann man dann erfüllen oder auch einfach lügen, um da reinzupassen. Darauf weist Jack Habersham auch in einem YouTube-Vortrag hin, den ich später in die Shownotes packe, wo er sagt, das ist so ein merkwürdiger, sich selbst reproduzierender Widerspruch, dass Menschen, die wissen, wie dieses System funktioniert und wissen, dass sie nur zum Beispiel Hormone oder das kriegen, was sie wollen, wenn sie das bringen, was von ihnen gefordert ist, was Leiden ist. Mhm. Du kriegst das nur, wenn du leidest.
Ja.
Du bist eigentlich nicht trans, wenn du nicht leidest.
Schreckliches Narrativ.
Ja, und
unter dem Narrativ habe ich sehr gelitten.
Ja, also du wirst ja, man spricht immer von Pathologisierung und das ist dann der Fachbegriff, aber letztendlich ist das eine institutionelle Vorgabe zu leiden, sonst bist du nicht trans. Mhm. Und Jack Halberstam sagt dann, er hat das auch von seinem Arzt gehört, dass es einfach institutionell vorgegeben ist. Du darfst nichts verschreiben, wenn die Person nicht angemessen leidet. Mhm. Das wissen natürlich die Menschen, die zu diesem Arzt kommen und geben vor zu leiden. Mhm. Und dann muss der Arzt eigentlich aufnehmen, ich verschreibe halt diese Hormone, weil die Menschen leiden. Und dadurch bleibt dieses Leidensnarrativ aber als sich beschleunigendes und selbstreproduzierendes bestehen. Also es gibt sozusagen keinen Weg da raus. Also, und ob da Leiden ist oder nicht, aber diese Perversion, also das empfinde ich als Perversion, dass das und das ist natürlich auch, was Preciado diesen PsychoanalytikerInnen vorwirft, ist, in einem System, das mich nur als leidend und als Monster anerkennt, und deswegen ja der Titel Can the Monster Speak, trete ich vor euch, um mit euch reden zu können, als leidendes Monster, um damit ihr mir mal zuhört. Und dann, und diese Konfrontation ist für dieses Publikum nicht auszuhalten. Aber das ist... Es ist wirklich eine Perversion, dieser auch dieser Fetisch am Leiden fast. Also es kommt mir fast vor, als wäre da so eine Lust dran.
Ja. Weißt du? Was auch anstrengend ist, dieses vor jemanden treten und sich dann zu erklären oder zu sprechen. Also ich habe auch in dem Schreiben, in dem Text oder in diesem, ja, in dieser Anklage vielleicht auch immer wieder gemerkt, okay, das ist, ich adressiere da irgendwie ein Publikum und dieses Publikum ist manchmal cis und manchmal trans in meinen Gedanken und es sind sehr unterschiedliche Modi, in denen ich spreche und ich möchte eigentlich nicht in diese Erklärmodi verfallen, ich möchte eigentlich nuancierte oder verschiedene, wie du sagst, diese Layer eben ansprechen können oder die schon selbstverständlich mitdenken und dann wird es mir aber manchmal verboten, weil ich, um über Dinge zu sprechen, eben wieder in diese vorgefahrenen Muster fallen muss und ja, auch dieses Leiden, das einem irgendwie, ja, das von einem erwartet wird, das mich ganz lange davon abgehalten hat, irgendwie über das Transsein zu sprechen oder das irgendwie zu verbalisieren, aber eigentlich schon wusste, da ist irgendwas. Einfach nur, weil das Narrativ, das ich eben, als ich erfahren habe, dass Transmenschen existieren, das ich online dazu gefunden habe, sich sehr um Leiden gedreht hat, also eben von vielen Menschen produziert war, die sich, glaube ich, in diesem pathologisierenden Kontext gefunden haben und da sehr auch in diese Punkte gepasst haben, vielleicht auch zufällig, oder sich vielleicht auch in diese Punkte reingeschrieben haben und ja, das irgendwie als eben Befreiung empfunden haben, dann diagnostiziert und behandelt zu werden und eben genau dieses Narrativ, ich war mal eine Frau und werde jetzt ein Mann, ich würde das auch keinem zu Last legen, so richtig darin dann eben aufzugehen oder wenn darin irgendwie eine Befreiung gefunden werden kann. Aber ich habe dann natürlich das als einziges Narrativ gesehen und habe immer wieder gemerkt, dass ich in einem Vergleich auch, also es fordert ja auch einen Vergleich und es ist eigentlich ein Vergleichen sich selbst mit so einem Ideal und das über Jahre hinweg. Also ich habe mich erst mit anderen Transpersonen verglichen und mit deren Lebensgeschichten und dann auch mit deren Leidensgeschichten, weil sie eben oft nur die Leidensgeschichten erzählt haben. Und dann, als ich für mich irgendwie an so einem Punkt war, wo ich sagen konnte, okay, das ist vielleicht nicht so ganz meine Geschichte und ich kann trotzdem in manchen Punkten dazu irgendwie stehen oder mich irgendwie labeln, musste ich mich dann wieder vergleichen. Also wurde ich von meinem, ich mach mal verbale Anführungszeichen, Therapeuten verglichen, eben, ob ich in dieses Bild auch passe, also wo ist mein Leiden und dann musste ich wieder in diese Struktur fallen und ja.
Genau, das erzählt oder in deinem Text kommt vor, dass das dir dann entgegengebracht wurde, naja, aber man kann ja jetzt auch seinen Namen ändern, warum machst du es denn nicht mal? Was ja so ein bisschen impliziert, jetzt geben wir dir schon die Chance. Und das ist ja möglich und du nimmst sie nicht wahr, dann liegt es vielleicht aber auch ein bisschen an dir.
Genau.
Und dann haben wir darüber gesprochen, aber das nur schriftlich und das würde mich das interessieren, da nochmal so drüber zu sprechen. Ich habe dann das Wort Streber eingebracht. Und dachte,
der Gender-Streber.
Genau, ob es sozusagen dann auch die Transmenschen gibt, Transleute, die das richtig machen, wie man es halt macht, also innerhalb der Möglichkeiten richtig machen und dass dann die Streber sind und dann das, die gibt, die schon wieder falsch machen. Ja, also die Abweichung von der Abweichung oder so.
Ja.
Und ob was natürlich, also wenn wir von abweichen oder abschweifen und wenn wir das jetzt mal als selbes fassen reden, dann ist das natürlich so, die Lösung Gattari würden das als Deterritorialisierung und Reterritorialisierung beschreiben. Es ist halt natürlich immer eine Dynamik und ein Prozess, wenn du von irgendwas abweichst und das wieder sich verfestigt, dann kann es sein, dass die Abweichung davon wieder irgendwie aussieht wie das davor oder andere Phänomene hervorbringt. Konntest du was anfangen mit dem Begriff, den ich da eingebracht habe, dass es dann jetzt die Trans-Streber gibt und dass vielleicht sozusagen der Bad Trans, um Roxane Gay mit Bad Feminist zu zitieren, nicht wahrnimmt, was es an Angeboten gibt, was uns falsch macht?
Ja und nein. Mhm. Nein, glaube ich, also das Wort Streber konnte ich noch nicht so ganz annehmen, weil es mir dann irgendwie so brutal teilweise vorkam, dann zu sagen, so, okay, wenn ich irgendwie trans und nicht binäre Menschen irgendwie anblicke, die alle sich vielleicht irgendwie damit beschäftigen und dann wieder so eine Kategorisierung aufzumachen, da das vielleicht auch leicht wäre zu sagen, so, oh, es gibt die Streber und die vertreten irgendwie vielleicht ein cis-dominiertes Narrativ darüber, wie man transition soll, und die haben mir selber auch wehgetan. Also, dass darin vielleicht dann auch so, dass ich das schon fast machen möchte, weil ich dann sagen kann, ah ja, das sind hier irgendwie die, also ich weiß nicht, inwiefern das irgendwo in Diskursen stattfindet, aber in einem Inner-Trans-Diskurs ist die Sprache von Trans-Medicalists, also kann man vielleicht also als sehr konservative Richtung irgendwie betiteln, die eben sehr eben dieses cis-pathologisierende Narrativ, das oft auch sehr binär ist und nach Checklisten und nach Leiden und nach irgendwie dann fertig sein und dem Weg und überhaupt die so funktionieren, wo viele davon irgendwie auch eben dann selber zu so Gatekeepern manchmal werden in der Art und Weise, wie sie Sachen aufzählen und sagen, okay, dann seid ihr trans und dann nicht und ich habe es jetzt verstanden und ich bin richtig trans und genau, oder das, und dann natürlich, dass es einfach ist zu sagen, okay, das spaltet uns jetzt, hier sind irgendwie Leute, die Streber-Trans-Leute sind und die, das hat mir und anderen wehgetan oder das ist irgendwie vielleicht, da widert sich jemand einem System an, das uns eigentlich wehtut und nachdem wir irgendwie alle möglichst am Ende so sein sollen wie cis und indem es darum geht, normal zu sein. Das Normal ist eben nicht trans zu sein oder nicht trans zu wirken. Und dann fällt es leicht zu sagen, so, ah ja, das sind vielleicht die Streber, oder dann ist der Streber direkt so ein negativ konnotiertes Wort.
Ich meine Streber auch nicht als wirkliche Figur, als wirkliche Mensch, ich meine als sozusagen die Idealfigur, die das System dir vorhält und sagt, so solltest du es eigentlich machen.
Das
nicht wirklich als die konkrete Person, die sich so und so verhält in der Community, sondern eher als das Ideal, das einem, so wie einem der Streber in der Schule auch sozusagen vorgegeben wird, als imaginiertes und vielleicht so als Idealfigur, mit der man mithalten sollte.
Ja, das gibt's auf jeden Fall, aber dann wird es eben vielleicht sloppy oder so, weil es diese Figuren ja auch tatsächlich gibt oder weil es dann auch Leute gibt, die nach diesen Idealen irgendwie kategorisierbar sind und man dann mit denen in Kontakt kommt und vielleicht auch innerhalb dieser Community irgendwie merkt, so, oh, die Art und Weise, wie eine Person das auf dieses Transsein in der Gesellschaft auffasst oder sieht, es tut mir weh. Und ich versuche davon so ein bisschen loszulassen und irgendwie zu sagen, so, okay, das hat mir wehgetan oder das sind alles blöde Leute, die verstehen es falsch. Und deswegen passt es aber auch wieder, also dieses Strebertum irgendwie, das eben genau, was du sagst, dass es schon diese, ich schweife ab, dass es diese Ideale eben schon gibt, auch nach denen.
Ja, es hat halt sowas, ich finde, es hat so vom Angebot her sowas ein bisschen gönnerhaftes, jetzt machen wir es euch doch schon möglich, sozusagen, und jetzt nehmt ihr es nicht mal wahr, jetzt seid ihr sloppy, da ist irgendwie so eine gönnerhafte, was halt gönnerhaft herabblickendes liegt darin, oder so lese ich das zumindest, und was Inkorporierendes.
Was ja damit zusammenhängt, dass es eben dieses Narrativ ist, dass irgendwas ist Falsches und es muss besser gemacht werden, oder dass es ja eigentlich eben ein Angebot ist zur Normalität, aber was, wenn man so gar nicht sein möchte? Was, wenn ich es gar nicht toll finde, dass alle jetzt oder viele Leute annehmen, dass ich cis bin? Was, wenn mir das aktiv eigentlich Angst macht, wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt unsichtbar und ich immer noch damit ringe, okay, diese medizinische Transition, kann sie theoretisch vielleicht anfechten, aber praktisch wollte ich die ganz dringend und jetzt ist sie aber da und jetzt kann ich mir Gedanken darüber machen, oh, wie macht die mich unsichtbar? Wie kann es sein, dass ich im Bus sitze und irgendwo eine andere Transperson vielleicht erkenne, weil ich irgendwie darauf ja auf Transpersonen sehe und es mir vielleicht leicht fällt, die zu erkennen, die aber auch sichtbarer ist als ich und die Person mich nicht mehr. Hm. Was passiert dann plötzlich, wenn ich so unsichtbar darin gemacht werde? Und ich will dieses Normal eigentlich nicht. Und auch sich darüber zu freuen, eben sagen zu können, so, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich habe jetzt meinen Namen geändert und weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren wächst mir ein Bart, den ich mir stehen lassen kann oder möchte. Eigentlich nicht. und dann habe ich das alles geschafft und das dann so, dass dann ja so ein Standard irgendwie dadurch auch entsteht. Also dass ich dann, als würde ich dann voraussetzen, dass alle anderen das auch machen sollen oder können. Also ich glaube auch, dass ich gerade merke, dass ich diesen Weg zum Genderstrebertum, der steht mir inzwischen offen und ich halte gerade, glaube ich, inne und überleg mir, will ich das überhaupt? Also, und der steht mir aber eben nicht offen, weil ich gut darin bin, trans zu sein, weil ich es besser mache als alle anderen, was einem ja suggeriert wird. Man ist, du bist irgendwie gut im Leiden und dein Leid passt irgendwie jetzt in unsere Kategorien, sondern eben einfach, weil ich weiß bin, weil ich bestimmte Marker erfülle, weil ich zufällig irgendwie ein Aussehen oder eine irgendwie so gewachsen bin, dass mein Körper eben jetzt in einem Passing-System manchmal funktioniert, weil ich diese Marker zufällig spielen kann oder auch mache. Genau, also das ist nichts, ist, worin ich gut bin, sondern das ist einfach zufällig, könnte ich jetzt dieser Genderstreber werden und muss mir überlegen, was davon will ich eigentlich wirklich und wo ist auch, ist es auf Dauer anstrengend und wo will ich da vielleicht auch irgendwie trotzig sein. Und jetzt fallen mir viele Dinge, bei denen ich vorher dachte, wow, das will ich unbedingt alles machen, bei denen zögere ich jetzt und stecke gerade eigentlich total fest. Und ja, jetzt habe ich monologisiert über sehr Persönliches und meine Identität. Manchmal habe ich, glaube ich, auch Angst, dass es dann wieder so ein Erklärding wird. Dass ich jetzt versuche, so eine große Frage irgendwie für, das ist Transidentität, das bin ich und so weiter. Und
ja, aber wenn du die Angst hast, dann heißt das ja vielleicht auch, dass du, dass das nicht deine dich erschöpfende Identität ist, ne? Also, oder? Also, dass du nicht, das ist ja nicht alles, was du bist.
Nein.
Und ich glaube, deine Angst dann unter diesem Banner zu laufen, kann natürlich damit zu tun haben, dass, jetzt hast du den Begriff Monolog gewählt und das hat natürlich, da kommen wir wieder ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Mansplaining und dass das natürlich sich jetzt gerade als Frage anders stellt, wie viel Redezeit nimmt man ein oder so. Aber eigentlich ist ja auch, steckt ja genauso dahinter, ob du das, dass du wahrscheinlich nicht denkst, das ist alles, was dich ausmacht.
Nein.
ich hatte gerade noch eine Assoziation, die uns vielleicht wieder so ein bisschen im Abschweifen an den Anfang zurückbringt. Mhm. Und zwar, dass es eben diese zwei Personas gibt, ne? Und dass sie so nebeneinander herlaufen, was sich auch oft gar nicht stört. Und ich glaube, ich habe mich gerade gefragt, inwieweit dass eine Parallelbewegung ist, inwieweit es eben Kreuzungen gibt an dieser Stelle, wo du das dann merkst und inwieweit diese Parallelbewegung auch so eine Dissoziation sein kann oder sowas. Aber und ich denke deswegen dran, und das bringt mich jetzt, entschuldige den Loop, aber zurück an den Anfang, als ich gefragt habe, welches Ich ist das eigentlich, das abschweift. Also das ist ja nur sozusagen ein poröses Ich oder ein poröses Selbst, das irgendwie Ablenkungen, Angebote, nenne ich es lieber, zulässt, Verführungen in der Welt, und um einen leicht anderen Weg einzuschlagen, dass das ja so eine gewisse Öffnung braucht und eine gewisse Durchlässigkeit. Und ich habe ein spannendes Interview gehört mit neulich mit Jules Jill Peterson, glaube ich, die, ich glaube, auch Trans History oder sowas lehrt in den USA und darüber berichtet, wie sie hat ein Buch geschrieben vor 10 Jahren, glaube ich, das hieß Transgender Children. Und es ging um die Geschichte, sie ist Historikerin, es ging um die Geschichte von trans Jugendlichen bevor, also in den 60er Jahren oder sogar früher, weil sie bemerkt hat, dass die früh, also sie hat irgendwie bemerkt, in manchen Fußnoten und medizinischen Dokumenten, aber immer nur so am Rande, wird auf Kinder oder Teenager verwiesen, die in der Zeit trans waren, die auf die mit dem Begriff trans verwiesen wurde. Und sie dachte, hä, damals? Das System hat es ja damals noch gar nicht im Angebot gehabt, sozusagen. Und dann hat sie angefangen nachzurecherchieren und sich sehr ausführlich damit zu beschäftigen und in Archiven gesessen und das alles aufgearbeitet, was anscheinend auch eine sehr schwere Arbeit war, also auch weil diese medizinischen Dokumente zu lesen ziemlich heavy ist. Und es war aber alles vor ihrer eigenen Transition. Und sie hat dieses Buch anscheinend in ziemlich kurzer Zeit sehr, sehr effizient eingereicht und ist dann von vielen Kolleginnen, wie sie berichtet, gefragt worden, wie hast du das denn gemacht, kannst du mir irgendwelche Tipps geben? Und sie hat gesagt, ich weiß schon, wie ich es gemacht habe, aber ich würde euch das auf gar keinen Fall raten. Es war auf jeden Fall Dissoziation. Das heißt, ich habe mich so fokussiert auf dieses Thema, dass ich irgendwie, und das wirklich als Thema, also als Objekt behandelt, dass ich nichts anderes zugelassen habe, nicht mal den Gedanken, dass ich selber trans sein könnte. Mhm. Und diesen Zustand beschreibt sie als Dissoziation und meinte, der war unglaublich effektiv. Und musste, aber war deswegen so effektiv, weil in dem Stoff nichts zu ihr gesagt hat oder ihr das Angebot gemacht hat, denk doch mal über dich selber nach. Und meinte, sie könnte so und wollte so nie wieder schreiben. Also es war, sie musste sozusagen an allen Enden die Zeiger abschneiden und sagen, hier ist der Fokus.
Dissoziation, und dazu fällt mir direkt Zeit, also eine lineare Zeit ein, und dass die dadurch durchbrochen wird und das auch, glaube ich, was vielleicht nicht mit dem Abschweifen, aber mit dem Vergessen zu tun hat oder sich anders an etwas erinnern, was ja auch vielleicht eine Form von Abschweifen ist oder irgendwas. Also ich habe zwar nie so ein Research-Projekt gemacht, für das ich dissoziieren musste, weil das zu persönlich war, aber ich glaube schon, dass ich auch viel Zeit die letzten Jahre irgendwie in verschiedenen dissoziativen Stadien verbracht habe oder verbringen musste manchmal, um irgendwie ungeoutet, aber in dem Wissen, dass ich trotzdem trans bin, irgendwie existieren zu können, oder auch gerade geoutet und trotzdem noch oft mit anderem Namen angesprochen werden. Das war, was dann so eine sehr, sehr klare Erfahrung von Dissoziation für mich zumindest war, also irgendwie dann zu sagen, okay, das bin ich, und dann wird es einem immer wieder anders gespiegelt, also das war irgendwie sehr, sehr komisch. Das war so eine körperliche Erfahrung, die das war nichts, was ich mir aktiv vorgenommen habe, das dann einfach passiert. Ich glaube, durch diese Dissoziation ist meine Erinnerung an vieles auch total verwaschen. Also, dass ich gar nicht mehr sagen könnte, oh, das ist vor einem Jahr oder vor drei oder vor fünf passiert, sondern dass es oft eher statt einer linearen Zeitlinie verschiedene Modi von Selbstsein und sich selbst auch eben erkennen oder nicht erkennen und gerade irgendwie ganz vielleicht komplex zu fühlen, so okay, das bin ich gerade oder das bin ich nicht, so werde ich angesprochen, so werde ich nicht angesprochen. Und diese Zeitlinie ist bei mir komplett durcheinander gebracht. Und so kann ich mir das auch vorstellen, ich fände es spannend, auch sie zu fragen vielleicht, ob sich, wie es sich angefühlt hat vielleicht vor diesem Buch oder vor diesem Research vielleicht, ob die Gedanken, die sie davor hatte, die vielleicht mehr mit ihrem, mit ihr selbst oder wer sie ist zu tun hatte, ob die sich vielleicht zeitlich sogar näher anfühlen als das Buch selbst, das danach passiert ist, oder, also, weil ich glaube, da vermischt sich irgendwas. Und ich merke zumindest, dass ich große Probleme habe, mich zu erinnern teilweise an manche Sachen, oder die Erinnerung total durcheinander ist, zeitlich auch, weil sich die Sachen nicht so anfühlen, als könnten sie nebenher existieren. Also es ist fast mir nicht möglich, mir vorzustellen, dass ich manchmal irgendwie ganz befreit oder locker manche Sachen hingenommen habe und die ausprobiert habe und im nächsten Moment wieder total schüchtern mich kaum getraut habe, jemanden, weiß ich nicht, meine Pronomen zu korrigieren oder überhaupt zu sagen, wie ich heiße oder überhaupt zu sprechen, und im nächsten Moment total spannende und tiefe Diskussionen mit anderen Transpersonen führen konnte, in denen ich mich total losgelöst und komfortabel gefühlt habe.
Ja, das, was du einwirfst, das ist natürlich total spannend, das Wort Linearität, was natürlich in so einem Schreibprozess total wichtig ist. Und glaube ich, viele Menschen, die sehr assoziativ denken, klar, daran hindert, ihre Gedankenwelt in Buchform, nämlich in einer linearen Form darzustellen. Ganz großes Problem. Also ich denke auch sehr vernetzend. Mhm. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich so, mein Notizsystem ist so, ich nutze ein Programm, in dem man die Notes miteinander verlinken kann, und es gibt einen einzigen Ordner und der heißt Everything. Und da sind verschiedene Notizen drin. Und die sind alle miteinander quer verlinkt, aber jeder versucht da eine andere Struktur reinzubringen. Also andere Ordner einzulegen, anzulegen, würde meinem Denken irgendwie, das passt nicht. Ich wüsste nie, was ich in welchen Ordner tun soll, weil prinzipiell hat alles mit allem zu tun. Und das ist natürlich auch ein sehr ein Denken, das ich aus dem künstlerischen Umfeld klar stark kenne. Und das dann aber ein Problem wird, wenn man, wenn es ein Format gibt, das Linearität erfordert, wie ein Vortrag oder ein Buch. Ein Podcast ist was anderes, da kann man in alle Richtungen gehen, oder so ein Gespräch. Gleichzeitig, deswegen ist natürlich dieser dissoziative Zustand, den sie dort gespürt hat, für diese Linearität extrem förderlich. Und gleichzeitig würde ich auch nicht sagen wollen, also deswegen finde ich das sehr spannend, was du gerade sagst, auch mit der Erinnerung, und dass es diese Linearität der Erinnerung für dich nicht gibt. Ich frage mich, inwieweit es die überhaupt gibt.
Mhm, wahrscheinlich gar nicht.
Oder natürlicherweise überhaupt gibt. Bei mir geht auch relativ viel durcheinander, aber natürlich stellt man sich sein Leben, weil man das gelernt hat, ein bisschen auch so wie so ein Zeitfall vor und kann dann einzelne Erinnerungen irgendwie auf diesem Zeitfall zuordnen. Bei mir sind es aber auch oft äußere Marker. Also nicht, ich weiß, im Jahr 1993 habe ich das gemacht, sondern dass ich mich daran erinnere, was jemand anhatte, und es kann ja deswegen nur dieses Jahr gewesen sein. So ein bisschen wie so eine History of Fashion oder eine History. Also es gibt andere Marker, die mir helfen, das in meinem persönlichen Zeitfall zu verorten. Aber ich weiß nicht, ob ich so aus mir selbst mich an mich erinnern und wie ich mich in der Situation gefühlt habe, da geht auch einiges durcheinander. Und trotzdem will ich jetzt sozusagen nicht hier sagen, nur assoziatives Denken und dieses verknüpfte Denken ist toll und das ist irgendwie viel besser als die lineare Form, weil es mir unheimlich viel bringt, das ab und zu machen zu müssen, und das ist oft eine Qual, weil man eben Wege abschneiden muss, Ablenkungen, Abschweifungen, mögliche Abschweifungen beschneiden muss. Man muss seine Gedanken beschneiden, um die in eine lineare Form zu bringen. Und trotzdem liegt darin oft dann nicht nur eine Klärung im Sinne von sauber machen und aufräumen und alles Überflüssige abschneiden, sondern manchmal entstehen dadurch in der Konzentration auf diese Bewegung dann wieder neue Gedanken. Also es ist auf eine gewisse Weise auch produktiv, und vor allem fühlt es sich für mich so an, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn das nie eine Form findet, wenn theoretisch alles mit allem zu tun hat, das ist auf eine ganz bestimmte Weise auch unbefriedigend. Jetzt könnte ich sagen, weil es kein Produkt hervorbringt, aber auch, weil es sich klaustrophobisch anfühlt. In diesem Reichtum liegt eine gewisse Klaustrophobie, die vielleicht damit zu tun hat, dass man das nie jemandem vermitteln kann. Und deswegen sind diese portionierten, linearen Formate für mich unheimlich wichtig. Kannst du damit was anfangen?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Modus, in den ich jetzt gerade auch eher kennenlerne. Für mich war, glaube ich, gerade im Sprechen zu dieser Dissoziation, die ich vor allem eben erfahren habe, oft wird ja davon gesprochen, das Narrativ so, okay, man ist dann ganz dissoziiert von sich selbst und seinem Körper, die ganze Kindheit und Jugend, und dann wird es nur noch besser. Und für mich war das, glaube ich, sehr intensiv, vor allem in den Jahren, in denen ich irgendwie mich geoutet habe. Und das ist da eher so, dass ich merke, dass es im Vergleich zu jetzt da ein totales Tohuwabohu und irgendwie ein unverhältnismäßig großes Vergessen und auch durcheinander geraten gibt. Also das ist fast wie so ein rauschendes Bild oder so ist. Also dass da ganz viele rauschende Punkte und da fehlt irgendwas an diesen Stellen. Genau, dass das Vergessen da, glaube ich, auch so als Schutzmechanismus oft einsetzt, oder so ein anderes Abspeichern, weil die Dissoziation und Momente, in denen ich nicht dissoziieren musste, um mich zu schützen, diese Gefühle zu konträr zueinander sind, um die in Erinnerung an ähnlichen Momenten stattfinden zu lassen oder so.
Wo wir beim Vergessen sind. Ja. Nicht, dass ich es vergesse. Aha, ich sollte mir mal diese Witze sparen, übers Abschweifen und es vergessen. Nee, wo wir beim Vergessen sind. Wir haben beide dieses Buch gelesen von Jack Halberstam, The Queer Art of Failure.
Genau.
Was ein tolles Buch ist.
Yes, sehr.
Und wo er...
Und du hast es mir empfohlen.
Ich glaube, du hast es bei mir im Regal entdeckt.
Genau.
Also, damit, ja. Also eine indirekte Empfehlung dadurch, dass es bei mir im Bücherregal stand.
Und ich habe es dann gelesen und dir darüber berichtet und dann hast du es wieder angefangen zu lesen.
Genau, weil ich hatte es angefangen zu lesen, fand es ziemlich gut, dann kam irgendwas anderes und dann hatte ich es weggelegt und dann habe ich es wieder zur Hand genommen. Genau, das war so ein schönes Geben und Nehmen, ein schönes gleichzeitiges Lesen. Und es gibt anscheinend so ein Internet-Meme, wo jemand, also ich glaube, Jack Halberstam ist ganz schön dafür aufgezogen worden, für diesen Titel auch. Ein Internet-Meme, wo es irgendwie so ein Bild gibt von jemand, der ganz konzentriert guckt und da drüber steht, explain to me really slowly what the queer art of failure means. Also, weil der Titel natürlich so ein bisschen ist, aber ich glaube, seine Ausgangsthese ist, und ich komme übers Vergessen darauf, weil Vergessen für ihn eine Art ist, sozusagen eine Art des Failures ist. Mhm. Er führt verschiedene auf. Es gibt Vergessen, Dummheit, Passivität, Abschweifen oder Getting Lost, verloren gehen, genau. Und er für ihn, für Halberstam ist, glaube ich, das politische Projekt, dass es auch was zu verändern gibt in der Gesellschaft, immer Teil seiner Theorie. Und sagt in irgendeinem Interview, oder ich weiß nicht, ob es am Anfang des Buches ist, aber in der Gesellschaft, in der neoliberalen Gesellschaft, die darauf, die eigentlich nur Erfolge lesbar macht oder wo alles auf Erfolg abzielt. Und wenn wir diese Gesellschaft nicht wollen, dann ist vielleicht Failure, also der Fehler, kein schlechter Punkt, um zu starten und sich das mal anzugucken. Und dann formuliert er über dieses Buch und an sehr interessantem Material, weil er setzt sich vor allem mit Kinderanimationsfilmen von Pixar auseinander, analysiert er, auf welche Weise man eben über diese gerade aufgezählten, na, das sind schon Strategien für ihn, ne? Also wie man was verändern kann. Und da spielt das Vergessen eben auch eine Rolle. Und da ist es nicht nur negativ besetzt. Mhm. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich. Und ich glaube, jetzt, wo wir auch gerade drüber geredet haben, geht das mit deiner, vielleicht nenne ich es These, des Genderstrebers irgendwie ganz gut zusammen. Also das die Kehrseite vielleicht oder das Gegenbild zu dem Genderstreber oder der Genderstreberin, die alles richtig macht, eben die sind, die es nicht richtig machen können oder nicht richtig machen wollen. Und dass es dann eben die produktive Failure ist. Weil man sonst, oder vielleicht auch, oder ich würde das gerne in Zusammenhang bringen mit dem, mit der Unsichtbarkeit oder so, wenn man eben nach bestimmten Punkten einem vorgeschrieben wird, wie man zu sein hat, um am Ende unsichtbar zu werden eigentlich als Trans, um das zu werden, was die Norm ist, um so irgendwie etwaiges Leiden abzulösen, dass das ja eigentlich vielleicht das ist, wo man nicht hin will. Und indem man es dann falsch macht, kann man es auch richtig machen. Aber es ist keine Empfehlung, es ist eher so ein Doing oder ein Movement vielleicht. Also das mochte ich irgendwie auch ganz gerne bei Halberstam darüber nachzudenken, dass es nicht darum geht, okay, wir müssen es jetzt alle falsch machen, wir gehen jetzt rebellierend auf die Straße, wir zeigen jetzt alle irgendwie unsere abweichenden Körper, wir schreien jetzt alle ganz laut, wo wir nicht in die diagnostischen Kriterien passen, wir machen jetzt den großen Genderfuck oder so, dass es nicht um ein aktives Tun geht, sondern diese Failure eben nichts Demonstratives ist irgendwie oder kein Act ist, sondern dass man eben im Falschmachen einfach so Ruhe finden kann auch.
Ja, er lokalisiert es eher so, statt dass das, das stimmt schon, dass er, ich finde, es ist schon der Versuch einer Beschreibung einer Methode, aber keiner Methode, die man jetzt erlernt, so jetzt, wie du sagst, jetzt lernen wir alles falsch zu machen oder also so plump ist das nicht. Es hat auch immer beide Seiten. Also natürlich gibt's, es hat immer, also es ist bei ihm immer eine komplexe Figur, aber trotzdem zu lokalisieren, wo zu sagen, Fehler vielleicht darauf hinweisen, wo man an Fehlern eine Norm ablesen kann. Mhm. Und dann vielleicht bei dem Fehler erstmal zu bleiben und vielleicht darüber nachzudenken, ob der Fehler gar nicht so schlecht ist. Mhm. Irgendwie so, ne?
Hast du Fehler, bei denen du gerne bleibst gerade?
Also ich muss sagen, also bestimmt, gerade fällt mir so, fällt mir keiner ein.
Ich habe dich jetzt sehr, sehr erwischt.
Ich weiß gar nicht, ob ich so Fehler, ob ich so ein hartes Urteil aussprechen würde. Ich habe Quirks, würde ich sagen. Ich finde immer gut, die Ästhetik mit reinzubringen. Ich würde sagen, ich habe definitiv Quirks, die ich aber auch mag. Also die, denen ich nachgebe. Wir haben über so neurotische Rituale gesprochen. Ich habe irgendwie manchmal leicht neurotische Verhaltensweisen, aber ich weiß, dass sie auch produktiv werden können, also halte ich irgendwie an denen fest und so auf jeden Fall. Aber ich glaube, was mir gerade dazu eingefallen ist, ist, dass Halberstam selber weist immer darauf hin, und das hat was damit zu tun, was du vorhin über die neoliberale Universität gesagt hast, dass Halberstam immer kritisiert, dass unter allem drunter, unter den queeren Projekten und Vorstellungen und Zielen, dass darunter immer noch sozusagen eine Grundeinstellung, ein gesellschaftliches Default liegt oder eine Struktur liegt, die alles wieder inkorporieren kann. Damit ist er natürlich auch nicht der Erste, der das formuliert, aber mit dem Fehler frage ich mich, ob schon was Ähnliches passiert ist, weil das Buch ist, glaube ich, 10 Jahre alt. Mhm. Und in den letzten Jahren hat man schon sowas gesehen wie TED-Talks dazu, wie Manager sagen, berichten, jetzt habe ich hier diese Firma gegründet und es ist total schief gegangen und ich habe alles verloren. Aber dadurch kam mir dann die richtige Idee. Und dadurch habe ich dann die nächste Firma gegründet und mit der hatte ich dann Erfolg.
Das klingt also, ja sehr unsympathisch.
Klar, aber das wäre, glaube ich, so ein, ist natürlich auch ein Versuch zu sagen, es ist okay, wenn du, wenn du Fehler machst oder wenn du failst, weil daraus kann was Neues entstehen. Und so ein bisschen sowas würde Jack Halberstam ja auch sagen, aber ich glaube, wo es sich, ich glaube, seit der Veröffentlichung des Buches haben manche dieser passiven Begriffe oder negativ konnotierten Begriffe auch schon wieder so eine Umwertung gekriegt, die sie auf letztendlich wieder produktiv machen soll. Und ja, ich glaube, das ist was
die Produktivität,
was Halberstam dann kritisieren würde, dass ein Fehler, der dann wieder zum Success wird, ist nicht der Fehler, den er meint.
Ja. Es geht nicht darum, dann am Ende das als Erfolgsgeschichte zu erzählen.
Genau, weil er anzweifelt, dass Erfolg sozusagen der Marker ist, den wir lesen können. Mhm. Genau, dass wir nichts anderes lesen können, dass wir nur in Erfolg und nicht Erfolg denken.
Die ersten Notizen die ich mir zum Buch gemacht habe, ich kann mich gerade an keinen natürlich mehr erinnern, aber die allererste war ausschlaggebend, glaube ich, dass ich das Buch aufgeschlagen habe und angefangen habe zu lesen, und in der Introduction geht es irgendwie um Failure und überhaupt, und das war alles irgendwie verknüpft und einleitend, und ich dachte mir nur, wow, der hat ein Buch geschrieben. Also das ist eigentlich ein Success für mich, oder so direkt schon fast wie so ein Neid vielleicht auch so hochkam, so okay, er redet jetzt über Failure und hat es geschafft, darüber ein komplettes Buch zu schreiben und das alles zu strukturieren, und so wie viel Failure kann das schon sein, wenn man in dem akademischen Feld irgendwie so, ja, das ist ja schon ein unglaubliches Zeichen von Erfolg, irgendwie als Transperson dann auch so gehört und gelesen zu werden und das auch zu schaffen und zu können und die Energie dafür zu haben und die Sprache, und also auch wenn er das vielleicht, wenn er da immer noch sehr abweicht oder vielleicht eben auch, was du sagst, durch das Reinbringen von Animationsfilmen, oder er sagt auch selber, okay, jetzt rede ich darüber am Beispiel von SpongeBob SquarePants und es gibt Leute, die die Augen darüber rollen werden und sagen, das ist doch nicht akademisch oder wie auch immer. Oder wenn du jetzt über Kommunismus in Chicken Run oder so redest oder Arbeiterbewegungen. Aber trotzdem hatte ich das Buch aufgeschlagen und direkt das Gefühl so, okay, das Reden über Failure ist ja schon fast wieder ein Success. Irgendwie habe ich ja den Beweis in der Hand, dass es eben dann doch doch auch zu Erfolg führen kann. Und das hat sich dann schon so ein bisschen wie so, okay, Jack Halberstam macht Failure irgendwie produktiver als ich oder besser.
Aber das ist ja vielleicht gar nicht, also es ist zumindest nicht in dem Sinne der These, die er da formuliert.
Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, umso weiter ich es gelesen habe, das hat sich dann auch verändert. Das war irgendwie so mein erstes Gefühl dazu. Ich glaube, wir hatten auch heute drüber geredet, dass ich oft dazu neige, im Gegensatz zu dir, du dich ja als Appreciative Reader, glaube ich mal, benennen.
Affirmative, oder Appreciative, besser.
Und dass ich oft dazu neige, in Dingen irgendwie einen Fehler oder irgendwas, was ich nicht mag, sehen zu wollen. Ich auch gar nicht so böse, eigentlich eher so als Form von Kritik, als Zeichen dafür, dass ich es spannend finde. Und genau, aber dass ich dann, dass meine erste Impulsreaktion war eigentlich direkt so eine Abwehrhaltung und zu sagen so, ah, oh, das ist, also so richtige Failure ist es dann ja eigentlich nicht, wenn man geschafft hat, ein ganzes Buch zu schreiben, wenn ich manchmal mich damit schwer tue, überhaupt 2 Seiten Text zu schreiben oder so. Und dann aber hat sich das so mit dem Buch irgendwie verlaufen und ich habe mich so ganz versöhnt und habe mich irgendwie ihm sehr nahe gefühlt darin, was er so erzählt.
Genau, ich glaube, das wäre, wenn er das so plump meinen würde, als Failure, also einfach nur Failure als Methode, dann hätte er natürlich gefailt. Ich glaube, so meint das eben nicht, sondern ich glaube, er guckt halt sehr genau hin, wo sich Potenzial ergibt, dass er im Fehlverhalten sieht, aber er nimmt das ja noch so, fächert das ja noch auf. Und da finde ich, hat er schon sehr, sehr interessante Gedanken zu. Ich würde dir zustimmen, dass es vielleicht dieser Fokus darauf, dass es jetzt so sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass das Material, das er bespricht, das er als Low Theory bezeichnet, dass das Animationsfilme sind und jetzt nicht Proust und Genet, worauf sich vielleicht viele andere Theoretiker, also nicht der Kanon der Literatur oder der Filme, es ist nicht Citizen Kane oder sowas, ne? Das hebt er sehr hervor. Ich würde auch sagen, das ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich oder mittlerweile nicht mehr so ungewöhnlich. Das ist nicht das, was für mich so sehr da heraussticht. Aber ich finde den anderen Grund, den er nennt, warum er sich mit Animationskinderfilmen auseinandersetzt, sehr interessant, dass er sagt, es geht eigentlich um die Rolle, die wir Kindern in unserer Gesellschaft zuschreiben. Dass wir nämlich sagen, Kinder sind per se eigentlich noch unzurechnungsfähig und rebellisch und sind sozusagen noch nicht fertig geformt und fertig diszipliniert. Und das liegt aber für jedes Kind in der Zukunft, um Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und trotzdem sind die Filme, die für Kinder gemacht werden, weil wir sie eigentlich nicht ernst nehmen, haben deswegen das meiste revolutionäre Potenzial. Und dann geht er eben Filme durch wie Monsters Inc. oder Finding Nemo oder was ist das dritte? Ich weiß gar nicht mehr.
Chicken Run,
genau. Und sagt, da werden irgendwie so, werden wirklich queere Figuren vorgestellt, die aber vor allem sich zusammentun müssen, um in Kooperation, und dieses kooperative Moment ist ihm total wichtig, in Kooperation sich aufzulehnen gegen irgendwas, was ihnen verkauft wird, als so macht man es halt. Und sagt, das ist doch unser Projekt. und ich finde, das ist irgendwie eine schöne Beobachtung, aber vor allem finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das Interessanteste daran finde ich, dass er hinschaut, auch nicht als Erster, aber trotzdem irgendwie auf eine gute Weise benennt, dass was für eine merkwürdige Rolle Kinder in unserer Gesellschaft haben. Und dass man denen eigentlich was zugesteht und überhaupt nicht zugesteht zur selben Zeit. Also irgendwie sagt, es ist, dass man eigentlich sagt, ihr seid noch nicht fertig, unzurechnungsfähig und sie damit ja total beschränkt, aber gleichzeitig sagt, aber ihr dürft auch noch nicht fertig und noch nicht unzurechnungsfähig und rebellisch sein. Das ist irgendwie okay in dieser Zeit.
Ja, ich musste jetzt an das queere Kind irgendwie auch denken oder wie, das ist auch irgendwie eine Form von, ich glaube, rückblickend in meiner Kindheit, oder wir hatten ja auch drüber gesprochen, so dieser Rückblick, dass man dann oft Narrative dazu verleiten, dann so ein Label zu geben und zu sagen, so, ah, ich war damals schon ein queeres Kind, ein Transkind, wie auch immer. Und dass wir das aber vielleicht alle irgendwie sowieso eben diese wilden, wilden Denkmaschinen waren, die, also dass es rückblickend irgendwie viel offener damals für mich war und dass ich umso mehr Theorie oder auch Geschichten ich gehört habe, es umso mehr Kategorien und Labels da waren. Und ich glaube, ich vielleicht ohne das nie auf die Idee gekommen wäre, vielleicht Sexualität und Erotik und Geschlecht so zu trennen, wie ich es jetzt oft tun muss, um zu vermitteln, wer ich bin, was ich bin. Ja, dass es für mich als Kind alles total natürlich zusammenhing.
Ja, genau. Das ist auch diese, darauf verweist Habers dann auch in seinem Buch von Catherine Von Stockton, gibt es ein Buch, das heißt The Queer Child, wo sie sagt, Children, all children are queer. Und das heißt, the Queer Child Growing Sideways in the 21st Century. Oder in the 20th Century, weiß gerade gar nicht. Und dieses Growing Sideways, also erstmal natürlich die Feststellung, alle Kinder sind irgendwie queer, aber irgendwie nicht queer in dem Sinne, dass sie sagen, ich bin queer, sondern wenn man als Erwachsener oder Erwachsene dann die Frage gestellt bekommt, und ab wann wusstest du es denn, setzt ja erstmal voraus, dass man irgendwie Kategorien hat, nachdem man, genau wie du das gerade gesagt hast, ne, also nachdem man trennt und sich verortet. Und dass es da was ganz Perfides drin gibt, das arbeitet die Catherine von Stockton auch heraus, sozusagen, the gay child, gibt es das überhaupt? Weil wir Kindern quasi einerseits wissen wollen, ab wann Kinder wussten, dass sie gay sind, und andererseits sagen, also Sexualität von Kindern komplett fernhalten.
Und negieren auch.
Und negieren, also, genau. Also Kinder sind irgendwie nicht sexuell, aber irgendwie sollen sie, sie sollen irgendwie früh wissen, ob sie gay oder sind oder nicht.
Empfänglich für Erotik oder, ja.
Genau, also gleichzeitig ist dieses Thema Kindersexualität mit so einem ganz krassen Tabu behaftet.
Ja.
Und das ist schon so ein merkwürdiges Paradox, wo sie sagt, das Gay Child entsteht erst im Rückblick. Das kann erst im Rückblick entstehen.
Ja.
Aber alle Kinder sind auf ihre Weise nach, wenn wir vom erwachsenen Blick aus her gesehen, queer. Mhm. Also wir machen die aber queer, weil wir ja später in welche Normen einziehen, von denen, die von natürlicherweise sozusagen von Anfang an abweichen. Mhm. Und das ist irgendwie ein spannender Blick. Also ich finde die Zeitlichkeit daran sehr spannend. Also ich will nämlich nicht in diesen Diskurs verfallen, den ich ein bisschen ermüdend finde und der auch in der Kunst sehr verbreitet ist, die Romantisierung der Kindheit. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht, was ich sagen will oder was die Catherine von Stockton sagen will sozusagen. Mhm. Damals war ja alles noch unbefleckt und schön und frei und wir konnten in jede Richtung wachsen, in die wir wachsen wollten.
Ja.
Alles war möglich, sondern dieses Growing Sideways heißt ja, ich soll sozusagen in eine Richtung wachsen. Mhm. Das ist mir aber vielleicht versperrt. Also muss ich seitwärts wachsen und da ist wieder so eine Art Gerade drin, die sich mit dieser Linearität der Zeit deckt. Und Kindheit ist ja was wir alle teilen, aber was eine klare Zeitlichkeit hat. Also man ist halt irgendwann nicht mehr Kind. Und das sich sozusagen einfügt in diesen Zeitpfeil, den wir wahrscheinlich alle visualisieren, wenn wir über unser Leben nachdenken.
Noch ein Denkraum.
Und Geschichte nachdenken. Ist es ein Denkraum, frage ich mich. Ist es eben vielleicht kein Denkraum?
Für mich ist es auch bildlich, leider. Und ich hadere damit, weil es passt dann eben nicht, diese komischen, wenn ich dann versuche, eben auf Erinnerungen zurückzugreifen, die eigentlich nicht mehr linear gespeichert sind. Und ich sehe aber trotzdem das Bild von diesem Pfeil.
Ja, das sehe ich auch, aber das ist für mich kein Raum. Das ist für mich wirklich die Zeitachse, wie ich sie gelernt habe zu zeichnen im Geschichtsunterricht. So sehe ich das. Siehst du es irgendwie räumlicher?
Also es hat keine Wände und keine Decke, aber es fühlt sich schon an wie ein Raum, auf dem ich mich bewegen kann. Es gibt so verschiedene Farben, es gibt eben die Zahlen, die dann auf diesem Zeitstrahl stehen.
Ja.
Es fühlt sich eher an wie ein Raum, ja.
Ja.
Der irgendwie nicht aufgeht oder wie so eine Leiter. Und da rutsche ich
aber
immer
in eine Richtung
rauf und runter. Ja, und so ist es eigentlich nicht.
Also ein Motiv, das sich unter allem so abzeichnet, über das wir jetzt schon gesprochen haben, ist ja die Linearität, die ja beim Vergessen eine Rolle spielt. Und natürlich das, was Habers dann einbringt mit, was ist Vergessen vielleicht auch eine Möglichkeit, diese Linearität zu unterbrechen, ist der, und jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, ist der Bruch. Und eine Sache, der gegenüber er sehr, sehr kritisch ist und ist die Linearitätserzählung der Familie. Mhm. Und dass die Familie natürlich auf einer Erbfolge basiert und dass das, was in der Vergangenheit war, sich reproduzieren muss. Und natürlich ist die Family Line, ich meine, das Wort sagt es ja schon, braucht natürlich diese Erzählung, um zu existieren. Da ist er sehr, sehr kritisch. Und weil wir von Abschweifen begonnen haben und jetzt bei Linearität sind, ich habe darüber nachgedacht. Und an einer Stelle sagt er das, glaube ich, auch irgendwo, dass wenn die Erzählung ist, wenn die Familienerzählung greift oder die Erzählung der Linearität greift, dann lässt es einen eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Kontinuum, also dass man die Linie fortführt, oder den Bruch. Mhm. Und so ist das ja auch in Berichten von vielen Lebenswegen, Lebenserfahrungen, dass Menschen auf die Brüche verweisen, mhm. Die unterschiedlich formuliert werden, entweder wirklich als Brüche oder als Abzweigungen. Ich habe dann diesen Weg eingeschlagen oder so. Und vorhin hatte ich kurz auf die Lösung Gattari verwiesen und den asignifikanten Bruch, aber da gibt es immer noch den Bruch. Und so hilfreich die Erzählung oder das Bild des Bruchs sein kann, irgendwie liegt darin natürlich auch so eine Radikalität, wo ich mich frage, ob der Begriff des Abschweifens irgendwie eine Alternative dazu bietet, weil es eben nicht den Bruch fordert. Weil der Bruch ja irgendwie immer suggeriert, und davon hatten wir es vorhin auch schon ein bisschen, dass man alles Vorige vielleicht auch entwerten muss oder hinter sich lassen muss und einen Neuanfang suggeriert, der bestimmt therapeutisch sein kann oder vielleicht eher, vielleicht ist therapeutisch das falsche Wort, aber natürlich irgendwas bietet, also die Erzählung des Neuanfangs. Aber ob der Bruch nicht schon irgendwie die Linie, weil Bruch und Linie sind natürlich eine Doppelfigur, ne? Also ob das diese Härte, die darin liegt, ob das immer so sein muss und ob man sich selber nicht damit ein bisschen Gewalt antut, wenn man im Bruch alles hinter sich lässt, und ob Abschweifen dann nicht vielleicht das schönere Wort ist.
Ja, das gefällt mir.
Und kannst du das auf dich beziehen, dass du sagen würdest, du bist vielleicht eher abgeschwiffen in deinem Leben, eher als dass du mit irgendwas gebrochen hast?
Auf jeden Fall. Ja, oder auch, dass ich immer wieder, vielleicht sind es auch die Loops, die Rückführungen, also dass ich eben statt diesem Zeitstrahl so kleine Kreise gibt oder wie so Schlaufen, die zu anderen Sachen deuten. Also, dass ich mich in unerwarteten Momenten, die eben diesen Bruch widersprechen, mich wieder ganz verbunden fühle zu Momenten, mit denen ich mich eigentlich nicht mehr verbunden fühlen sollte, weil das jetzt das Gefühl irgendwie als Teenager zu versuchen, Make-up zu tragen und das jetzt wieder für mich zu entdecken und dann mich mit diesem Moment wieder so verbunden zu fühlen und diese Erinnerung wieder zu haben, wie ich irgendwie so zittrig versucht habe, Kajal anzubringen, das gar nicht geschafft habe und es immer, ich nicht verstanden habe, wie andere das hinbekommen haben, und dann vor kurzem geschminkt worden zu sein von jemandem und mich auf eine ganz schöne Art und Weise wieder mit was verbunden gefühlt habe, was vielleicht einfach eine Zeit lang gar nicht so, eben eher als Failure irgendwie so, oder als, was ich ganz lange benutzen konnte, als so, das habe ich nicht gekonnt und habe ich auch nicht gekonnt, weil ich es eigentlich nicht gewollt habe. Und jetzt fühlt es sich eher wieder so an, so, da gab es vielleicht eine Pausierung. Also vielleicht gefällt mir auch der Begriff der Pause. Und jetzt kann ich da wieder an was anknüpfen und finde es wieder spannend.
Das passt auch zu dem, zu diesem Bild von Preciado mit diesen geschichteten Erinnerungen. Mhm. Ich bin auch das kleine Mädchen, ja. Das sich, ich weiß nicht mehr welche, das auf dem Baum sitzt und oder in deinem Fall, ich bin vielleicht auch das junge Mädchen, das versucht, sich mit zittrigen Händen Kajal aufzutragen. Das widerspricht, das darf irgendwie auch sein, ne? Also ja. Das muss ich jetzt nicht hinter mir lassen, um irgendwie mein richtiges Leben zu führen. Ja. Das ist auch Teil meines Lebens.
Oder auch sogar manchmal mit Bewunderung, so, oh, das habe ich ja schon mal gemacht, das entdecke ich gerade wieder und darin war ich ja, an diesem Punkt war ich schon mal und blick dann eher so bewundernd zurück und denke mir so, cool, wie cool, dass ich das schon damals gemacht habe, weil es mir jetzt spannend oder wichtig oder irgendwie, also prickelnd vorkommt.
Ja, und es passt auch zu dem, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, dass ein Gespräch was Lupendes hat.
Mhm, genau.
Und dass im Gespräch natürlich auch, man schweift in einem Gespräch ab und rennt in die eine Richtung und dann fragt man sich manchmal, wie bin ich da jetzt hingekommen? Und dann gibt es aber eine Rückführung zu einem Punkt, den man vorher im Gespräch genannt hat. Und dann also Gespräche loopen ja. Also deswegen interessiert mich das Gespräch, glaube ich, auch so sehr. Und dieses Gespräch, das wir gerade führen, weil wir natürlich mit Abschweifen angefangen haben, davon abgeschwiffen sind und jetzt aber natürlich wieder irgendwie über den Bruch wieder zurückgekommen sind. Und dass der Loop natürlich auch was Reproduzierendes hat. Und das Reproduzierende ist natürlich was Habersam irgendwie kritisiert, wenn es zur starren Repetition wird und Reproduktion von irgendwas, das die Wiederkehr des Immergleichen, also das muss so sein und darf nicht anders sein. Und natürlich gibt es aber im Loopen, so wie man auch in der Erinnerung was aufruft und dann irgendwie wieder neu anknüpft, gibt es natürlich, also leben wir nicht nur in eine Richtung und es muss immer alles neu sein, sondern es gibt ja verschiedene Arten der Wiederholung. Also bei Lacan wäre das die Unterscheidung zwischen Wiederholung und Wiederkehr. Mhm. Es gibt die Wiederkehr des ewig Gleichen und dann gibt es aber die Wiederholung, die man vielleicht eher so spiralförmig denken kann. Da kommt dann irgendwas Neues rein und es verändert sich dadurch. Und das ist auch eine Vorwärtsbewegung, aber eine, die irgendwie immer das Loopende mit enthält.
Ich habe, um vielleicht noch einen Loop abzuschließen, ich habe gerade auch den Denkraum, den ich für unser Gespräch vielleicht sehe, oder den Gesprächsraum. Es sieht auch, ist so ein bisschen abstrakter. Bin an keinem Ort gelandet diesmal, glaube ich, oder an verschiedenen Orten immer, wenn es vielleicht um etwas persönlichere Erzählung von mir ging und an welchen Orten die stattgefunden haben oder auch in dem Ort, wo wir uns kennengelernt haben, als du den Vortrag gehalten hast damals. Aber abgesehen davon ist es irgendwie so ganz abstrakt und es sind aber ganz viele Schlaufen mit drin. So sieht dieser Ort gerade für mich aus, in dem wir das Gespräch führen. Und der Zeitstrahl ist natürlich leider jetzt auch mit drin, weil wir darüber gesprochen haben. Aber ich versuche ihn gerade gedanklich und visuell so stark, wie ich kann, zu durchbrechen und mir immer zu überlegen, wie kann ich von dieser Linie wegkommen und der Loop oder so verschiedene Rückbezüge zumindest, also so zumindest mit der zeitlichen Vorwärtsbewegung zu brechen, hilft mir schon.
Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich will auch die Linie oder die Linearität gar nicht so ganz entwerten. Also ich will auch gar nicht, als ich meinte, irgendwie, es ist auch hilfreich, assoziative Denkräume irgendwie einfügen zu müssen in lineare Formate. Ich finde, es ist zu früh zu sagen, Linearität ist per se falsch, aber wenn Linearität ist eben halt oft gepaart mit der Erzählung des Fortschritts, und der Erzählung des Erfolges und dass es dann in eine bestimmte Richtung laufen muss und des Misserfolges, wenn es zwar vorwärts geht, aber nicht vorwärts geht. Also es gibt zwei Arten des Vorwärts da drin.
Ja, aber ich glaube auch, dass die Linie, also vielleicht ist es auch so ein, zeigt das auch, dass es schon was ist, was wir auch alle verinnerlichen und dass ich auch gerade, wenn wir drüber reden, wie wir uns davon loslösen können, ich diese Linie schon auch in mir drin habe oder so. Hast du einen Denkraum aufgebaut zu dem Gespräch? Oder gibt es Bilder, die du hast?
Ich glaube, weil wir gerade uns im Gespräch befinden, bin ich sehr hier gerade. und habe das nicht an einem anderen Ort positioniert oder so. Ich schätze, dass ich danach so ein Gefühl haben werde, so geht es mir meistens, da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen, ich habe eben weniger diese Raumassoziationen, auch zu Texten oder sowas, ich habe immer so stark Formen im Kopf, die viel mit Geschwindigkeit zu tun haben und mit Dynamik und ich habe jetzt bei unserem Gespräch jetzt so eine Bewegung im Kopf, die auch mit Beschleunigung und Verlangsamung und Geschwindigkeit und Ruhe und sowas zu tun hat. Vielleicht eher, vielleicht denke ich eher als Form oder als Dynamik.
Das gefällt mir.
Ja.
Haben wir jetzt alle Schlaufen geschlossen? Bestimmt nicht. Es gibt bestimmt noch ganz
viele offene Enden. Ich glaube, es gibt ewig viele Abzweigungen. Ich könnte noch irgendwie, was mir noch eingefallen ist, das letzte Buch, das Jack Halberstam veröffentlicht hat, ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast,
Nein.
The Wild Things,
Mm-mm.
oder Wild Things heißt es einfach, The Disorder of Desire.
Mm-hmm.
Und das habe ich, glaube ich, sogar angefangen, das war eigentlich das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, und ich habe es auch gar nicht ganz gelesen. Und da, das finde ich aber sehr interessant, und ich glaube, erst jetzt so in den letzten Tagen hat sich für mich darin was geschlossen, weil er versucht, den Begriff des Wild, the Wild, für sich zu nutzen und zu formulieren, und sagt aber, und das gefällt mir sehr, so, so gut an seinem Denken, ähnlich wie bei den Fehlern, das ist kein unproblematischer Begriff.
Mhm.
Also die Wildnis, die wird entweder total romantisiert als Sehnsuchtsort oder als Abschreckung oder als abschreckendes Beispiel so der Zivilisation gegenübergestellt. Mhm. Und dann hat das immer, kann sehr schnell in sowas Kolonisierendes kippen, wobei das Romantisierende natürlich auch was Kolonisierendes haben kann. Also ich imaginiere mich an den exotischen fremden Ort, und dann bringe ich das aber zum Beispiel in meiner künstlerischen Arbeit mit ein, und damit habe ich es wieder gebändigt, und damit habe ich es natürlich aber auch wieder beherrschbar gemacht. Und er versucht, diese sehr, sehr schwierige Figur, das Wilde, darüber zu sprechen und aber zu wissen, dass man das eigentlich nicht haben kann.
Mhm.
Und weil wir gerade bei Dynamik waren, das ist ein sehr bewegtes Buch, das eigentlich in Bewegung bleiben muss. Weil die Wildnis sozusagen, das ist was, das ist vielleicht die Ambiguität oder die Unbestimmtheit. Und er bringt dann aber vor allem einen anderen Begriff ein, der im Englischen so schön dazu passt, Bewilderment. Also ich bin bewildert, das heißt, ich bin irgendwie, ich kann die Situation nicht einordnen. Und der Versuch aber, die Versuchung ist ja immer so groß, die Dinge haben zu wollen, indem man sie kategorisiert oder einordnet. Und aber dieser kurze Moment des Bewilderments ist eigentlich fruchtbar und schön. Und ich glaube, was sich für mich noch so ergeben hat in den letzten Tagen, ist, wie sich dieses frühere Buch von ihm, The Queer Art of Failure, von diesem jüngeren Buch Wild Things unterscheidet, ist vielleicht, wenn er doch noch versucht, in dem Queer Art of Failure eigentlich einen schon subversive Möglichkeitsräume aufzumachen und vielleicht sogar Failure, Vergessen, Stupidity, Passivity und sowas als Methode oder subversive Strategie zu nutzen, macht er das im The Wild Thing oder Wild Things nicht mehr, sondern beschreibt eigentlich The Wild als einen Modus in der Welt zu sein, oder die Welt ist eigentlich wild.
Mhm.
Und wie geht man damit um? Und das kann man auch als Strategie nicht haben, sondern das kriegt sowas, man muss eigentlich immer wieder sich dem neu aussetzen.
Mhm.
Und das diese sehr, sehr schwierige Lebensweise, eigentlich was in der Schwebe zu halten, mit der Ambiguität zu leben. Und jetzt kann man natürlich wieder, und das ist ja das Problem mit diesen Schleifen, also auch diese Erzählungen haben Schleifen, kann man natürlich sagen, dass der Begriff, dass es natürlich Versuche gibt in der letzten Zeit, fällt das Wort Ambiguitätstoleranz so viel. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also es gibt schon eine Anerkennung eines produktiven Potenzials von Ambiguität, und das wird aber schon wieder so als, wie kann man die dann haben, indem man besonders ambiguitätstolerant ist, dadurch kann man das dann wieder einspeisen, aber so kann man ja immer vorgehen. Ich glaube, aber das lässt sich vielleicht als Lehre daraus ziehen, oder ist vielleicht, worauf er hinweist, dass es das alles in Bewegung ist.
Hm. Ich habe einen Gedanken dazu, er braucht noch einen Moment, um zu mir zurückzukommen. Erstmal ich habe, glaube ich, vorhin Kinder, die wild auch genannt, und jetzt sehe ich das natürlich wieder in Frage. Und der Rest ist mir am Ende jetzt entfallen.
Aber genau dafür, das ist ein schönes Beispiel, was du bringst, weil wild, Kinder sind wild, also aber Wenn man, aber auch da zeigt sich sehr schön diese Doppelfigur, dass man die Kindheit romantisieren kann als wild, mhm, oder dass man versucht, sie zu disziplinieren, weil sie wild ist. Mhm. Und beides tut sozusagen diesem Wilden der Kindheit irgendwie Gewalt an oder versucht es auf eine gewisse Weise wieder, mhm, zu haben. Also ich finde, das ist spannend, dass du genau diesen Begriff jetzt einbringst, weil man diese Problematik, die er aufzeigt, auch an der Kindheit ganz deutlich sieht.
Mir ist der Gedanke wieder eingefallen. Mhm. Ich glaube, ich musste an was denken, was du in einem früheren Podcast auch schon gesagt hast, was ich ein bisschen mit mir rumgetragen habe. Ich glaube, es ging um die Jouissance, aber auch um ein künstlerisches Sehen oder Denken und ein dauerndes Wahrnehmen oder so ein Neuwahrnehmen ohne Regeln, ohne eben so ein, ja, vielleicht auch dieses Ambiguität aushalten und darin total aufgehen und dass es eigentlich unmöglich ist. Also du hast, glaube ich, gesagt, man würde da irgendwie, es würde einen total, also correct me if I'm wrong, aber so erinnere ich mich dran, vielleicht erinnere ich mich ja falsch, dass es, dass man das nicht aushalten kann, eigentlich immer wieder was neu zu sehen und ohne vorher eingeordnete Systeme, dass man das gar nicht alles fallen lassen kann oder so. Und das erinnert mich so ein bisschen, oder daran habe ich mich erinnert bei deiner Nacherzählung von Halberstams neuestem Buch, dass es ja vielleicht fast schon so danach ruft, alles dauerhaft in vollster Gänze neu und ohne Regeln wahrzunehmen. Also auch so ein Modus der Erschöpfung.
Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich an verschiedener Stelle gesagt, mhm, wahrscheinlich in dem Porositäts-Podcast mit Enno Schramm. Da geht es ein bisschen darum, um auch diese Durchlässigkeit, mit der wir wieder heute auch angefangen haben. Also das poröse Ich ist natürlich ein sehr offenes Ich, das die Welt auf eine besondere Weise wahrnehmen kann. Aber wenn alle Schleusen offen sind, dann ist man ja geflutet von der Welt. Mhm. Und außerdem lässt das dann doch was außer, das ist, glaube ich, auch was man sehr romantisieren kann und sagen, es ist doch toll, der Welt immer Neues zuzulassen. Und dadurch entwertet man ja aber irgendwie auch seine Geschichte, um diesen problematischen Begriff einzubringen, aber oder das, was man vorher erlebt hat, weil ganz neu ist man, glaube ich, nie in der Situation, weil man ja, weil diese ganzen Schichten, von denen Preciado spielt, von denen Preciado spricht, ja schon da sind, hat sich ja so sedimenthaft schon was abgelagert. Mhm. Das heißt, die Vorstellung, dass man einfach das Wahrnehmungen neu, also einfach auf uns eintreffen und irgendwas mit uns machen, mhm, stimmt, glaube ich, nicht. Also wie du, allein das Beispiel, wie du gesagt hast, wie du diesen Raum hier wahrnimmst, ne? Mhm. Ich nehme den natürlich ganz anders wahr, weil ich in diesem Raum arbeite und lebe. Und das heißt, ich kann diesen Raum gar nicht mehr sehen wie du, weil ich ihn natürlich irgendwie in meine früheren Wahrnehmungen irgendwie mit einfüge. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Durchlässigkeit kann nie eine absolute Durchlässigkeit sein, weil dann ist es kein Ich mehr. Also ein Ich, das durchlässig ist, muss aber trotzdem noch ein paar Grenzen ist vielleicht das falsche, mhm, Wort, aber irgendwas fest, eine Fixierung oder sowas, muss es schon geben, glaube ich.
Ja. Oder auch, also das ist auch irgendwann erschöpfend, dass diese Fixierung auch einem ja Energie sparen oder die Idee, okay, an jeder Stelle, wo irgendwie, wo was eindringen könnte, muss ich diese Mauer abbauen, damit was eindringen kann. Also man kann diese Layer ja vielleicht schon entfernen oder sich überlegen, so okay, was davon, wie ich die Situation gerade wahrnehme, ist irgendwie nur ein gelernter Mechanismus, was ist vielleicht irgendwie eine gesellschaftliche Zuschreibung, auch wie Halberstam das irgendwie sagt, die es in dem Moment mir gut tun könnte, zu vergessen, was ist diese sogenannte Sozialisierung, die hier vielleicht gerade durchschlägt oder andere Modi, in denen eben gesagt wird, das macht man einfach so oder man dafür entschuldigt man sich eben, da hört man jetzt eben zu, da ist man jetzt eben still oder so, wo es vielleicht gut tut, dann das zu vergessen und laut zu sein und nicht zuzuhören oder zu unterbrechen. Aber das fordert ja auch ganz viel Kraft und manchmal muss man sich vielleicht einteilen, wo man diese Kraft hat, zu sagen, okay, ich vergesse jetzt diese Layer und wann es auch gut tut, zu sagen, okay, die schützen mich gerade, die sparen mir gerade Energie.
Genau, ja. Genau, die neurotischen Quirks und der Rituale, genau. Vielleicht ist ein Bild, Mir fällt gerade was ein, weil ich noch einen anderen Talk angesehen hatte zwischen Jack Halberstam und Jane Bennett. Jane Bennett ist eine Philosophin, die vor 10 Jahren oder sowas ein ziemlich einflussreiches Buch geschrieben hat. Das hieß Vibrant Matter. Und da geht es so ein bisschen darum, dass, die ganze Welt, dass Dinge, die Dinge, die uns umgeben, natürlich Einfluss auf uns haben in allem, was wir tun. Also die Welt spricht mit oder die Welt schreibt mit, könnte man sagen. Und sie hat jetzt ein neues Buch rausgebracht und dieser Talk, den ich angeguckt hatte, ist ein Gespräch zwischen Halberstam und Jane Bennett zu ihrem neuesten Buch, das heißt Influx and Efflux, und das ist ein Buch über Walt Whitman und dessen Poetry. Und ich habe mir das Buch gekauft und nur das Vorwort gelesen, aber das Buch ist illustriert durch Zeichnungen, Doodles, die Jane Bennett macht, während sie denkt und schreibt und in irgendwelchen Talks sitzt und bei irgendwelchen Gesprächen. Und sie denkt über diese Art des Skizzierens nach, das aber kein Skizzieren von irgendwas ist, sondern Doodling. Ich weiß gar nicht, was wäre denn das deutsche Wort, so Telefonzeichnungen oder was man halt so nebenher, so Kritzeleien. Mhm. Und überlegt, dass das ein ganz, ganz merkwürdiger Zustand ist, weil man ist irgendwie anwesend und nicht anwesend. Also man fügt etwas hinzu, es ist aber auch schon irgendwas da. Es ist kein schaffendes Ich und trotzdem schafft es was. Und sie denkt aber auch über dieses poröse Selbst nach. Also was trifft einen Influx und was kommt, geht aber auch wieder aus einem raus? Was verändert einen? Aber man verändert ja auch wieder was in der Welt. Mhm. Und ich finde es eigentlich sehr schön, dieses Bild, das sie an diesen Zeichnungen hat, dass man so vor sich hinzeichnet. Man hat schon Agency. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch nicht aufgeben will, wenn ich sage, ich mache alle Schleusen auf, dann habe ich ja keine Agency mehr. Dann bin ich ja nur so ein Fähnchen im Wind. Und trotzdem mache ich die Schleusen relativ weit auf und irgendwas ist schon da und was ist eigentlich schon da und ich habe das nicht in Kontrolle und trotzdem steuere ich das ja. Und wir haben ja auch schon Doodles ausgetauscht, weil wir beide in einer gemeinsamen Lektüregruppe oder in einem Online-Seminar sind zu Lacans Las Meninas Interpretation geleitet von Rolf Nemitz. Mhm. Und ich glaube, wir zeichnen nämlich beide immer mit, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und irgendwann hatte ich eine Zeichnung, glaube ich, auf Instagram gepostet und du hast gesagt, du hast die gleiche gemacht und dann hattest du mich daran erinnert, dass du mir die schon geschickt hast, was ich wieder vergessen hatte.
Was auch spannend ist, weil ich zumindest ja auch Zeichnungen vielleicht in meiner künstlerischen Praxis, große Anführungszeichen, irgendwie verorte und die Zeichnung, die ich da mache, oft ganz anders stattfindet als die Zeichnungen, die ich mir so als eben Doodles oder Skizzen im Seminar mache. Also die sind viel pragmatischer irgendwie, da geht es dann oft, Lacan schlägt einen Raum vor oder eine Topografie oder es wird über einen Raum gesprochen und dann zeichnet man den eben perspektivisch nach, um sich dran zu erinnern, also eher so ein Symbol. Und dadurch sehen da meine Zeichnungen zumindest, also es war eine Zeichnung von der Figur und die sah irgendwie aus wie so ein toter Frosch oder so, weil sie so ganz schnell und schnudrig gemacht war. Und
aber an deiner Zeichnung hatte man gesehen, also es war die Abbild von der Stigmatisierung unter Heiligen Franziskus durch Jesus und man sieht zwei Figuren, die durch so Strahlen miteinander verbunden sind, durch die Stigmata. Mhm. Und das hat es mir ein Bild von deiner Zeichnung geschickt. Und das stimmt, man hat irgendwie gesehen, was konkret dieses Bild, über das wir gesprochen hatten. Und dann hast du aber weitergezeichnet. Und das meint, glaube ich, Jane Bennett. Und an der Seite ragten dann auf einmal ganz andere Figuren rein und die hatten große geöffnete Augen. Ja. Und es ist schon was auf dem Blatt. Und dann zeichnet man aber einfach weiter, während man zuhört und nachdenkt. Und das fügt sich irgendwie ein. Ist dieses addieren, das sozusagen nicht auf dem Blatt was Neues planhaft entwirft, sondern es ist schon was da und trotzdem macht man damit irgendwie weiter. Und vielleicht ist dieses Doodling ein ganz schönes Bild, weil Doodling ja auch was mit Abschweifen zu tun hat. Man ist ja geistig eigentlich woanders und dann entstehen diese Zeichnungen. Mhm. Und trotzdem ist man sehr aufnahmefähig und es hilft einem ja wirklich beim Denken. Vielleicht ist das irgendwie auch ein ganz schönes Bild für das, was da eigentlich passiert.
Ja, das mag ich. Ich musste auch gerade ohne jetzt zu sehr diese mit der Geschichte und wieder dem Nacherzählen von dem eigenen Selbst anzufangen. Aber ich musste auch so an die meine wenigen Schulhefte, die ich aufgehoben habe, denken und dass ich ein Matheheft aus der 10. Klasse, glaube ich, aufgehoben habe, genau aus dem Grund, weil es fast nur gefüllt war mit Zeichnungen und weil ich das irgendwie eine schöne...
Gerade in einem Matheheft ist das natürlich toll.
Eine schöne Visualisierung davon fand, dass ich irgendwie mehr sehr schwer getan habe, da aufzupassen und immer abgeschwiffen bin und oft dann vielleicht auch aufpassen konnte oder zumindest, wenn ich schon keine Notizen machen konnte, mir das behalten konnte, weil ich dabei gezeichnet habe. Also ich habe viel, viel gezeichnet in der Schule früher, weil das, wenn ich irgendwie visuell beschäftigt war, dann konnte ich mich auf den Vortrag, auf das Audio besser konzentrieren. Ja, aber so ein Matheheft voller Zeichnungen, die nichts mit Mathe zu tun hatten, vor allem vielleicht auch a form of failure, auch so ein fast durchgefallen sein.
Oder Selbstverteidigung oder auch Überleben.
Ja. The purest form of the doodle oder von der Kritzelei. Wobei ich finde, Doodle klingt viel schöner als Kritzelei. Vielleicht hast du dir auch deswegen schwer getan, das deutsche Wort dafür zu finden.
Kritzelei ist ein bisschen abwertend, ne?
Ja, so lautmalerisch klingt das so, also wie kratzen,
ja, und Ritzen. Doodle, da hat dieses Loopende, ne?
Ja. Ja, Doodle klingt wie Loop, genau.
Ja, immer. Was mir dazu noch einfällt zu den Doodles und den dass ich vergessen habe, dass du mir deine Zeichnung geschickt hattest. Und ich in einer der Performances, die ich mit Vincent mache, in einer dieser Langzeit-Performances, habe ich bei der du anwesend warst, habe ich eine Geschichte erzählt, aber ich weiß nicht, ob du da schon da warst, die Geschichte mit dem Croissant.
Das weiß ich auch nicht.
Das ist für mich so eine eine Geschichte, die ich immer mit Erinnerung verbinde. Eine kleine Anekdote.
Anekdoten sind toll.
Die für mich, ja, Anekdoten sind toll und Anekdoten sind, verfestigen sich. Und das ist eine Anekdote, die wirklich zu einer geworden ist, weil ich die ich auch schon öfter verschiedenen Leuten erzählt habe, und zwar eine Erfahrung, die ich gemacht habe in Paris, als ich einen Freund besucht habe, dieses absolute Klischee, das ich, glaube ich, gespürt habe und projiziert habe, ohne dass es vielleicht mir so entgegengetragen wurde, aber das Klischee ist doch, dass die Franzosen, wenn man das nicht genau perfekt ausspricht, so tun, als würden sie einen nicht verstehen. Und ich war also total intimidated und erinnere mich daran, dass ich in eine Bäckerei gegangen bin und in dem Moment nicht mehr wusste, ob es un croissant oder une croissant heißt. Und dann in meiner Hilflosigkeit gedacht habe, deux croissants, s'il vous plaît. Und dann einfach zwei bestellt habe. Und dann dachte, ach, das ist ja großartig, so mache ich das jetzt immer. So kann ich diesem un ausweichen, weil deux ist einfach klar. Und dann in meiner Erinnerung immer zwei Croissants bestellt habe und dann aber bemerkt habe, und da merkt man schon, dass es so anekdotisch wird, dass das irgendwie keine gute Strategie ist, weil schon beim Kaffee hört es irgendwie auf. Wenn man sagt, zwei Kaffee bitte, dann muss man die auch beide trinken. Croissant kann man immer noch so mitnehmen. Und daraus habe ich dann die Theorie abgeleitet, dass deswegen Paris die Stadt der Liebenden ist, weil man alles zweimal bestellen muss. dass das daher kommen könnte, dass das eigentlich alles nur damit zu tun hat, dass alle Angst, panische Angst davor haben, die Sprache nicht zu sprechen. Das ist die Anekdote. Aber jetzt die Meta-Anekdote geht weiter, dass ich die irgendwann einem Freund erzählt habe. Diesem Freund, den ich da besucht habe in Paris, und der sagt, das ist meine Geschichte.
Oh.
Und ich meinte, wie ist deine Geschichte? Also, das habe ich gemacht, als ich nach Paris gezogen bin und die Sprache noch nicht gesprochen habe. Habe ich immer Sachen zweimal bestellt. Und ich kann bis heute nicht sagen, und das wird so interessant, oder hier wird es interessant für mich, ich kann bis heute nicht sagen, ob das meine Erinnerung ist oder seine. Also ich erinnere mich, jetzt wo wir jetzt auch so viel von Räumen hatten, ich erinnere mich ganz klar an eine Situation in einer bestimmten Bäckerei, wie ich zwei Croissants bestelle, und könnte schwören, dass es wahr ist.
Dass du es erfunden hast.
Aber ich glaube, jetzt wo er mir das gesagt hat, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatte er mir das erzählt und das hat sich irgendwie so überlagert mit meiner Erinnerung in der Bäckerei. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, jetzt habe ich seine Erinnerung gestohlen. Aber irgendwie, erstens hat er es mir, glaube ich, verziehen. Und zweitens ist daraus ja diese Theorie entstanden, die mir jetzt erklärt, warum Paris die Stadt der Liebenden ist. Weil das ist mit Sicherheit meine Addition sozusagen. Das ist auch ein bisschen wie dieses Doodle-Ding. Ne? Es war schon was da.
Ja.
Ich dachte, das war meine Erinnerung, aber eigentlich war seine Erinnerung schon auf dem Blatt.
Ja.
Und ich habe irgendwie angesetzt und angefügt und habe irgendwie ein bisschen weitergezeichnet.
Das passt vielleicht auch gut, weil wir unsere Zeichnungen ja auch an verschiedenen Tagen gemacht haben.
Das stimmt.
Es war ein zeitversetztes Seminar und es ging zweimal um das Gleiche. Und in der ersten Woche habe ich diese Zeichnung gemacht und sie dir geschickt.
Ja.
Und nächste Woche schickst du mir die gleiche Zeichnung.
Ja.
Ohne zu wissen, dass wir schon darüber gesprochen
haben. Genau, hatten. Und wissen, wahrscheinlich schon wissend, ja. Aber nicht wissend.
Vergessend.
Wissend. Genau, vergessend. Genau.
Ja. Und deine Zeichnung war irgendwie besser.
Ah, das ist mein Christus sah auch sehr froschmäßig aus. Okay. Das war ein sehr schönes, lupendes, abschweifendes Gespräch, Felix.
Ich fand es auch sehr schön. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, danke, dass du da warst.